Guten Abend aus unserem wundervollen Palast. Der Sneakpot ist in Indien unterwegs und strebt die erste 3-Stunden-Sendung an. Wir sprechen über RRR, Rise Raw Revolt soll das heißen. Mit mir hier der britische Soldat auf seinem Motorrad, das ist Robert Krüger.
Hallo, brumm brumm. Oder so ähnlich. Ja, Christoph Perner hingegen spielt heute eine gebänderte Kreid.
Namaste. Und Stefan Giesbert ist der größte aller Krieger. Sein Charme ist unübertroffen.
Guten Abend. Ah ja.
Da atmet er erstmal schwer wieder.
Ja. 3 Stunden. Ich habe es ja schon befürchtet, aber als ich das letzte Woche gehört habe, so, boah, das echt?
Wie, du hattest schon befürchtet? Du wusstest schon, dass es in die Richtung geht, oder was?
Ja, du hast ja irgendwie sowas so, entspann dich nochmal bei dem Film von Bob gesagt.
Ja, genau, vor 2 Wochen hatte ich sowas.
Und jetzt komme ich wieder mit was ganz Gemeinem und da dachte ich schon so, weil der wurde einem ja quasi gepusht.
Ja, genau. Ja, und dann wurde uns ja auch empfohlen von Matt.
Ja, stimmt, genau.
Und dann waren wir halt committed. Hilft ja nichts.
Ja, ja. Falls ihr noch andere Geräusche hört, meine kleine Tochter, die ist der Ansicht, sie müsste jetzt noch nicht schlafen um 9:45 abends. Weil mit einem Jahr, da muss man um die Uhrzeit nicht schlafen, wenn man am nächsten Tag in die Kita möchte.
Ich finde, ein Jahr ist genau das richtige Alter, um den ersten Sneakpot aufzunehmen.
Um die erste Nacht durchzumachen. Ach nee.
Hast du nicht auch mal deinen großen, oder?
Ja, ich glaube auch.
Dabei gab's
auf dem Arm.
Ja, genau, aber der hat irgendwie die ganze Zeit gequakt, so.
Ja, ja, also, warten wir es mal ab.
Genau.
Der war noch jünger, glaube ich.
Ja, der war noch kleiner. Ja, ich hatte die auch schon mal dabei, dass die abends so Geräusche noch.
Ja, stimmt. Hat. Ist nicht zum ersten Mal, dass sie dabei ist. Das war.
Ja, also. Worum ging's? Ist als RRR oder als.
Ich glaube.
Rise, War, Revolt, Repeat.
Ich habe keine Ahnung, wie man spricht. Das verwirrt mich auch ein bisschen an diesem Film, dieser Titel. Es ist ein Bollywood-Film.
Solange es nur der Titel ist, geht doch.
Genau. Mal gucken, ob es noch mehr ist. Es ist ein Bollywood-Film, aber nicht diese Art von Bollywood-Film, die man meistens so im Hinterkopf hat, wenn man vor, wann war das? 20 Jahren RTL 2 Bollywood-Filme geschaut hat. Oder die Bollywood-Filme, die bei RTL 2 gesendet wurden, also diese ganzen Shah
Rukh-Khan-Monsetten. Da hast du doch auch mal eine Zeit lang hier in der Sendung drüber gesprochen, so, jetzt wieder 4 Stunden das und das geguckt.
Ja,
dann aber noch mit Werbung und so, das ist ja super garstig.
Genau, super garstig, ja.
Dauert dann so fast eine Woche oder so, wenn man da durch ist.
Ja, ich bin großer Fan gewesen, oder bin ich, aber ich habe lange keinen Bollywood-Film mehr gesehen und ich habe, glaube ich, auch nur Liebesfilme gesehen oder solche, ja, so Action-Comedy-Komödien mit Liebeskitsch-Anteil gab es da auch. Aber das hier ist jetzt schon eher ein Action-Film, aber es ist schon auch ein reiner Bollywood-Film. Also es ist schon ein ernsthafter Bollywood-Film. Zur Story, wir begleiten also wir befinden uns in der Zeit so ziemlich genau vor 100 Jahren in Indien. Es geht so um den Kampf der Inder, sich von den Engländern zu befreien. Und wir begleiten hier 2 Protagonisten. Der eine ist hat so eine Mission, seine Schwester zu befreien, die von den Engländern verschleppt wurde und in einem Palast praktisch gefangen gehalten wird. Und der andere
erzähl es mal weiter, da habe ich direkt schon Fragen.
Okay, der andere ist im Dienst der Engländer und die beiden freunden sich dann an nach einer gemeinsamen Rettungsaktion und werden dann die besten Freunde und aber das ist ja im Endeffekt vorherbestimmt, dass das zu einem Konflikt wird, weil eben sie eigentlich auf verschiedenen Seiten kämpfen. Und es zeichnet sich ab, dass das irgendwann zum Problem wird.
Es wird aber auch 2 Minuten lang gesungen oder 6. Es wird zwei.
Oh,
es könnte ein Problem geben. Juhu.
Ja, genau. Es wird 2 Minuten das Plot-Foreshadowing dahergesungen.
Ja,
und zwar genau, einfach so direkt 1:1 ohne irgendwie noch eine Metaebene oder irgendwas zum Interpretieren dazwischen. Nein, einfach 1:1. Das könnte jetzt alles passieren. Passe mal auf.
Genau, und das Ganze, wie man das gewohnt ist in Bollywood-Filmen mit Tänzen, wenn auch gar nicht so wahnsinnig viele, aber eben schon Musik, es wird schon auch gesungen und halt auf dieser lustigen Mischung aus Englisch und Hindi, hier noch ziemlich getrennt danach, welcher Ethnie sie angehören, also die Inder sprechen unter sich Hindi und die Engländer eben Englisch. Bei späteren Bollywood-Filmen ist das ja häufig so, dass eben die Inder, also auch rein indisch besetzte Filme, dass die häufig so eine Mischung sprechen aus Englisch und Hindi. Also es so von der Menge ist es in Bollywood-Filmen, die in der Moderne spielen, in ähnliche Mischung aus diesen beiden Sprachen. Aber eben nicht so klar zugeordnet, wie das hier war. Aber ja. Und wir haben das eben auch Englisch-Hindi mit Untertiteln geschaut, weil anders ist es halt nicht verfügbar. Und ich finde, es ist eigentlich auch so sinnvoll, es zu schauen. Also Bollywood-Filme schaut man halt auch so.
War das früher bei RTL 2 dann auch so?
Nee, da war es Deutsch-Hindi dann, meine ich mich zu erinnern. Würde mich jetzt wundern, wenn es anders wäre. Aber da ist meine Erinnerung jetzt auch überlagert, weil ich habe mir den jetzt zum Teil auch auf DVD gekauft und da habe ich es dann eben auf Englisch-Hindi geschaut. Aber, müsste ich lügen. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es war. Ja. Das halt über 3 Stunden und mit ein paar Wendungen. Und ganz viel Action. Und Leid, Verletzung und wieder heilen.
Und Comedy.
Und Comedy, ja, klar. Gehört dazu zum Bollywood-Film. Also, wie fandet ihr das? Ich glaube, ihr seid nicht so wahnsinnig Bollywood erfahren, ja?
Wir hatten eine Sneak mal ein.
Na, das war aber kein richtiger. Das war Hollywood-Bollywood, glaube ich, gell?
Ja.
Das war so ein Hybrid. So, das war eigentlich ein Hollywood-Film, der auch ein bisschen auf Bollywood gemacht hat oder umgekehrt. Also, ja, okay, aber ja, vom Gefühl her ging es in die Richtung, ja.
Jetzt räumt sie die Tonic-Kiste aus.
Man hört es kaum, es ist voll Lärm im Hintergrund. Wir hatten halt jetzt in jüngerer Zeit, na, was heißt jüngerer Zeit, also wir hatten ja ein paar indische Filme hier, ich weiß nicht, was genau jetzt Bollywood klassifiziert, aber wir hatten ja diesen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Wir hatten
Tiger.
Diesen Skateboard-Film. Wir hatten,
und der Weiße Tiger.
Der Weiße Tiger, genau, den meine ich. Und Slumdog Millionaire ist ja auch westlich influenced, ist ja auch nicht richtig.
Ja,
der
ist schon ziemlich, ist ja ein westlicher Regisseur. Diese Filme sind natürlich zum Teil jedenfalls Bollywood-Filme, insofern, dass sie halt von der Bollywood-Maschinerie hervorgebracht sind. Aber ich meine jetzt mit Bollywood-Filmen auch eben die Kunstform Bollywood. Also das ist ja eine bestimmte Art, Filme zu machen. Und da haben wir bisher keine gehabt. Eben dieses überzeichnete Kitsch, zum Teil so ein bisschen magischer Realismus, ganz viel Musik, Tänze. Und das hatte der Film eben schon.
Ja, dann fange ich mal. Also ich fand es anstrengend.
Okay.
Insbesondere am Anfang, bis ich mich da irgendwie mal eingeschaut habe. Ich mag es ja generell nicht, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, Filme zu schauen in einer Sprache, die ich so gar nicht verstehe. Und dann lese ich halt Untertitel und gucke kaum noch Bilder. Oder ich gucke halt Bilder und kriege halt nicht mehr mit, was im Untertitel passiert. Ja, ich weiß, dann kriegt man aber den Klang der Sprache mit und so weiter und bla.
Ja, aber es ist alles ADR gewesen und zwar ultra schlechtes ADR. Da kriege ich dann auch nur noch Studioton, also. Oder?
Was ist ADR?
Wenn das Dialogue Recording hinterher, Additional Dialogue Recording, wenn die quasi nicht den Set-Ton nehmen, sondern alles hinterher nochmal aufnehmen und drüber sprechen. Ja.
Mhm.
Und das war nicht lippensynchron, obwohl es ja die Originaltonspur war. Gerade wenn sie gesungen haben, dann war es besonders schlimm. In den Action-Szenen auch, wenn die sich auf einer Straße unterhalten haben, klang das so, als wenn ein Podcaster ganz dicht ans Mikrofon rangeht. So klingt man halt auf einer Straße nicht.
Ich habe ganz oft geguckt, ob man das Clip-on-Mikrofon irgendwo am Kittel sieht. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen so.
Und dann war es ganz, ganz viel nicht lippensynchron, wo es halt wirklich, du siehst, dass das im Studio nachvertont worden ist. Bei den Gesangseinlagen war es teilweise so, dass ich nicht hinschauen konnte. Also es war viel, viel schlimmer als alles, was eine deutsche Synchro jemals an Lippensynchronitätsverlust präsentieren würde. Das fand ich anstrengend. Noch dazu, dass es dann eine Sprache ist, die ich nicht verstehe. Also die deutsche Synchro hätte es lippensynchroner draufgelegt, möchte ich damit sagen, als sie das im Original gemacht haben.
Tja, die Darsteller konnten vielleicht nicht singen. Konnten die Lieder gar nicht.
Ja, beim Singen fand ich das nicht schon mal. Es ist mir jetzt nicht so groß aufgefallen, aber es war schon so, dass genug Geschichte da war für 3 Stunden, aber also ich persönlich empfinde es einfach als super anstrengend, 3 Stunden lang so einem Film oder so einer Geschichte zu folgen.
Findest du, dass es wirklich genug Geschichte für 3 Stunden war?
Boah, ist doch schon recht viel passiert. Ist schon
viel passiert.
Ja, aber das hätte auch 2 E-Mails sein können. Also, das ist jetzt gemeint. Was der Film halt unfassbar auswalzt, nehmen wir mal gar nicht die Musik, das da hin und wieder gesungen wurde, das störte mich gar nicht so sehr, weil ich empfand es zumindest in diesem 3-Stunden-Ding auch als nicht so viel, wie man das in so indischen Filmen eigentlich erwarten würde.
War eigentlich wenig, waren 2 oder 3 Lieder eigentlich, ne? Also
ja, genau. Nicht so viel. Und ja. Aber diese Action-Szenen, da habe ich ja dann irgendwann gegen Ende des Films auch immer den 10-Sekunden-Skipper benutzt, weil.
Was?
So, die war doch das so war halt einfach. Okay, der Typ, ja, die am Anfang kommt eine Zombie-Horde und will die Engländer da in ihrer kleinen Phalanx überrennen und stehen vor dem Dings. Und Superman geht raus und prügelt alles kurz und klein. Nach 10 Sekunden davon weiß man, es ist jetzt alles überhöht, er ist der Super Soldier, wir haben es verstanden, 700 Zombie-Inder können ihm nichts anhaben. Also die wurden so inszeniert, als ob sie wie so eine Zombie-Horde sich so auf ihn stürzen und alle irgendwie an ihm, also dass sie ihn nicht gebissen haben, war noch alles. Und er kam dann immer wieder unter dem Haufen raus und egal, was die gemacht haben, eine riesige Horde Menschen von, sagen wir mal, 15.000 Leuten, können ihm nichts anhaben, er prügelt sich da durch, als wäre er der Messias persönlich.
Nur mit einem Stock bewaffnet.
Nur mit einem Stock bewaffnet, zwischendurch gar nicht mehr bewaffnet, dann holt er sich den Stock zurück und so. So nach einer Minute oder, also wirklich eine Filmminute ist ja viel Material, nach einer Minute hatte man verstanden, was der Witz ist und dann geht es aber noch 4 Minuten weiter oder so. Und das fügte dem irgendwie nichts mehr hinzu. Und so war jede einzelne Action-Szene in diesem Ding. Jede einzelne Kloppe und Geprügel war immer, so hätte auf 25% reduziert denselben Punkt gemacht für die Geschichte. Und ich finde, da ist die ganze Zeit vertrödelt worden. Also die Geschichte an sich, da ist viel passiert, aber das hätte auch 1,40 lang sein können oder so.
Oh, nee. Also bei den Action-Szenen, die waren zum Teil echt lang. Aber jetzt gerade, wenn ich mir die letzte Action-Szene anschaue, da ist halt auch nochmal in der, also erstens mal fand ich es lustig, weil es halt, also diese letzte Action-Szene, das ist halt der Witz, gell, also mit, wo der den auf den Schultern hat, weil seine Knie zerschmettert sind, und sie praktisch als ein Wesen agieren, oben schießend und dann, wie sie dann noch an diesem Turm hochklettern und so. Das fand ich grandios.
Für keinen Grund. Was haben sie auf dem Turm gemacht? Sie haben diesen einen Typen runtergetreten und dann stehen sie da oben wie die doofen Deppen rum und werden beschossen von allen Seiten.
Wie sie den da runtergetreten? Das war so gut. Und dann aber eben, ja, du hast recht, das war sehr lang, diese Action-Szene mit diesen unglaublich vielen Pfeilen und so. Aber da ist dann halt in dieser Action-Szene ist halt eine Personenentwicklung passiert, gell? Der ist ja praktisch, der Ram ist ja da zu Rama geworden. Also der ist ja zu dem Gott Rama geworden, der ja dargestellt wird mit Pfeil und Bogen. Der wird ja dann auch so stilisiert, der stand dann ja so im
und hatte plötzlich doppelt so viel Haar.
Ja, genau. So,
aber komm, im Gegenlicht und im Sonnenschein, im Gegenlicht und im Sonnenschein und aus der Untersicht gefilmt, wurden beide für den ganzen Film über dauernd natürlich dargestellt.
Das ist, ja, also, aber das war ihm das. Die waren so halt immer so auf dem Weg dahin, ein Gott zu sein. Ja? Das war halt deswegen passte das ja auch, dass die so übermenschlich waren. Ich meine, wie die verletzt wurden zum Teil, das war ja absurd. Also mit diesem zerschmetternden Knie, oder der hat ja vorher schon so eine grauenhafte Aufspießwunde gehabt und war von der Schlange gebissen worden und so.
Ja, und kriegt die Kugel ab und alles, also wie viel Kugel die abgekriegt haben.
Lauter so tödliche Wunden. Und man dachte, okay, jetzt ist vorbei. Und dann kriegt er ein paar Blätter aufgerieben und dann sind die Knie wieder okay, gell?
Aber hatte doch das Seil umhängen, das ist, hilft ihm.
Ja, genau, richtig. Ich fand das grandios. Also ich fand es einmal lustig und eben auf der anderen Seite fand ich, brauchte das auch den Raum, um halt diese Personenentwicklung zu machen. Also mir hat das getaugt.
Ja, das mag ich dir vielleicht für die letzte Schlacht mag ich das ja noch unterschreiben. Aber davor waren doch auch so viele. Dann wird dieses komische Schloss von dem englischen Scott sowieso da gestürmt. Und dann ist da mit wieder 5, 10.
Das war so geil.
Ja, da waren halt so
Hirsche. CGI-Hirsche.
Ja, aber so dann ein Quatsch. Eine oder anderthalb Filmminuten draus, hau die ganzen Gags da rein, dann ist das ein absolutes Feuerwerk von lustigen Ideen. Aber nein, es sind wieder 5,5 Minuten Gewürge oder so. Ich weiß
dann
nicht,
wie vielleicht noch eine Kutsche explodieren und sich überschlagen.
Genau, und so nach einer Minute sind die Witze aufgebraucht und dann ist es nur noch Getue. Und
es ist Geschwelge. Es ist ein Schwelgen,
ja, von mir aus.
Bildern und Farben und
das war sehr bunt.
Ja, es war halt auch sehr CGI, gell? Also das muss ich sagen, es hat mich ein bisschen gestört. Also einmal diese ganzen CGI-Tiere, die halt auch nach CGI aussahen, gell? Die sahen halt nicht aus wie ein Tiger. Ich weiß nicht, hätte man vielleicht ein bisschen weniger Tiere einsetzen können, dann hätte es nicht so, das fand ich ein bisschen zu viel, aber.
Der Hirsch sah am schlimmsten aus, fand ich.
Der Hirsch war schlimm, ja.
Ja. Aber.
Der Hirsch als Waffe eingesetzt.
Also am Anfang, wo den Wolf und den Tiger im Wald begegnet, da hatte ich noch ein bisschen mehr drauf geachtet, da am Schluss war ich schon abgestumpft gegen die ganzen bunten Bilder. Aber am Anfang im Wald, weil das auch eine der Szenen ist, die man im Trailer sieht,
ja.
Da fand ich den Tiger tatsächlich nur in der Nahaufnahme so richtig schlimm. Und was ich immer fies finde, wenn Tiere sich so falsch bewegen, wenn das Motion Capturing kacke ist. Hm. Und oder wenn es vielleicht gar kein Mocap war, sondern halt animiert direkt auf die Figur ist, animiert wurde.
Oder sie haben einen Hund genommen und einfach einen Tiger draufgelegt, gell?
Ja, irgendwie so, keine Ahnung, eine Katze und das dann hochgezogen oder so, das kannst du ja wahrscheinlich relativ einfach machen, wenn du die irgendwie, aber zumindest für das Rennen im Wald kriegst du das wahrscheinlich recht gut hin, eine rennende Katze filmen mit ein paar Knubbel dran, das wirst du wahrscheinlich machen können, weiß ich jetzt nicht, ob das so, weiß ich nicht, ob das so gemacht wurde, aber da habe ich noch drauf geachtet und da dachte ich mir so, bewegen tun die sich eigentlich ganz gut. Aber ja, als er dann näher kam und ihn so von Face to Face angehaucht, angebrüllt hat und so, da ist er dann so ein bisschen in seiner Glaubwürdigkeit auseinandergebröckelt. Aber ich, so schlecht fand ich ihn da nicht. Ich fand dann später bei dieser Schlacht, wie sie da alle aus diesem Wagen, aus diesem Umkippenden rausspringen, da sah das CGI nicht mehr so gut aus.
Nee,
das war mir da schon echt alles egal. Also nicht falsch verstehen. Ich war dann nicht so verärgert oder so, sondern okay, wir gucken jetzt wohl einen Fantasiefilm, einen teilanimierten, sowas wie, also keine Ahnung, wenn Pixar drunter gestanden hätte und es wäre komplett animiert oder so, wäre es ja auch eine Geschichte gewesen. Und wir gucken sowas, so, es ist halb fantastisch, es ist halb Musik und ich habe halt bisher noch keinen richtigen Zugang zu Bollywood gehabt und irgendwann war ich halt so, okay, dann ist das jetzt so und fand es überhaupt nicht, also fand es nicht so schlimm, auch dieses Schwelgen, auch dieses, dass dann am Schluss noch was explodiert und ja, alles klar, zeigt mir coole Action-Szenen, ich habe den dummen Fehler gemacht. Ja, ich habe den dummen Fehler gemacht, den Film runterzuladen, weil ich an dem Wochenende kurz nicht da war und dachte so, ah ja, wenn du unterwegs bist, dann kannst du das ja dann da gucken auf dem iPad. Und irgendwie war meine App so eingestellt, dass es nur die Standardqualität runtergeladen hat. Und die Qualität, das sah immer so scheiße aus, weil es halt total verpixelt war. Und das habe ich auf den Film geschoben, deswegen habe ich mich da die Hälfte, vielleicht ist mir deswegen auch das ganze CGI überhaupt nicht aufgefallen, weil was soll's. Und dann habe ich diese Datei mal gelöscht und habe wieder gestreamt und plötzlich sah das alles doch viel schöner und sehr knusprig aus. Auch so Action-Szenen hatten plötzlich Pixel und nicht nur große Würfel. Also
ja, und das ist genau das, was ein Aspekt von Bollywood tatsächlich ausmacht. Das ist eben, ja, so, ich habe vorhin gesagt, magischer Realismus. Ich weiß nicht, ob das genau die richtige Bezeichnung ist. Aber das ist eben so, die nicht ganz trennscharf ist zur Fantasie. Also in so normalen Bollywood-Filmen, sage ich jetzt mal, also in Romanzen, ist es häufig so, da gibt es ja viel mehr Tanzszenen und da ist es häufig so, dass in den Tanzszenen dann die Kulisse sich ändert, das Setting sich ändert, dass dann zum Beispiel, wenn der Mann irgendwie ein Solo singt, er plötzlich, weil das irgendwie zu dem Inhalt des Lieds passt, auf einer Alm in den Schweizer Alpen ist und sich um die Frau bewegt und singt und wenn sie dann antwortet, ist es plötzlich New York oder so und wenn wieder der Chor da ist oder die ganzen anderen tanzen, dann sind sie wieder in dem Setting, wo sie sind, in ihrem Schloss in Indien oder so, ja, also das ist deswegen auch passend, dass das eben, es muss nicht super realistisch alles sein, es kann auch total unrealistisch sein und auch total bunt und auch total CGI, weiß ich nicht, ja, vielleicht, keine Ahnung, also erhebt vielleicht nicht den Anspruch, perfekt auszusehen. Und ich meine, es war ja auch in jedem völlig übertrieben. Also, wie der sich unter dem Tiger durchduckt. Und das war ja auch völlig absurd. Das hat ja nichts mit realistischem Kampf gegen den Tiger zu tun. Nee,
also das hatte schon vorneweg, wo er den Wolf da vorne rennt, nichts mehr damit zu tun. Hast du mal versucht, vor einem Hund wegzurennen? Ich habe das oft versucht in meiner Kindheit. Das geht 15 Meter, geht das gut und dann hat er dich. Ja. Das ist so völlig absurd, dass du einem Hund wegrennst oder einem Wolf. Ja. Andere Sache, wie geht ihr oder wie seid ihr mit diesen enormen Schwankungen in Sachen Ernsthaftigkeit und Stimmung umgegangen? Weil das hat mich echt teilweise verstört, möchte ich sagen.
Der war ganz schön drastisch zum Teil, gell?
Der Film beginnt unheimlich brutal. Oh. Wir sehen ein Mädchen, was von den Engländern entführt wird. Die Mutter wird niedergeschlagen aufs Brutalste und wir wissen nicht, ob sie tot ist oder nicht.
Eigentlich gehen wir davon aus, dass sie tot ist, gell?
Ja, ja, genau. Und das Kind wird einfach mitgenommen und man denkt sich so, boah, krass, so, das ist erstmal ein Startpunkt. Und dann wird der Film in den nächsten Szenen, das ist dann diese Sache mit denen, wo ich sage, sie wirken so ein bisschen wie Zombies, da wird er dann sofort Actionfilm, super albern, super übertrieben, ja. super so 300-mäßig irgendwie auf eine Art. So, das
total klingt total maskulinistisch an. Auch, gell?
Also genau, ja.
Das super Muskel-Superheld, so ein bisschen eklig eigentlich.
Und dann trainiert er da irgendwie seine öligen Muskeln und schlägt seinen Boxsack durch und so. Und du musst halt lachen an verschiedenen Stellen und denkst jetzt, okay, hier ist nichts mehr ernst. Dann hast du diese Szene schon so ein bisschen verdrängt mit der brutalen, niedergeknüppelten Mutter.
Ja.
Und dann macht der Film irgendwann später nochmal so ein...
Also ja, dann kommt diese Freundschaftsgeschichte, diese ultra-homoerotische.
Ja, genau. Da ist es dann wirklich so, es ist cheesy, ja, over the top, mega...
Zeit lang, dass die irgendwie doch zusammenkommen, die beiden.
Ja, das wird so, gell? Das war so homoerotisch, wo ich die ganze Zeit dachte, fällt das den Indern nicht auf, wie homoerotisch das ist? Könnte sein, weiß ich nicht. Oder soll das... Ist das so gedacht? Aber da wird ja nicht mehr drauf eingegangen, gell? Also gar nicht. Also ja,
Vielleicht... Gehen die auch so miteinander um?
Ja. Ich hatte so das Gefühl, es war, entweder verstehen wir es nicht, deren Umgang miteinander, oder es war, sie haben nicht gemerkt, wie homoerotisch das ist.
Wir tanzen halt alle zu selten miteinander wahrscheinlich.
Ja, gut, aber dann kommen, also ich will nochmal auf den anderen Punkt zurück, dann kommen so ultra krasse Folterszenen, die super heftig und auch, die sind auch nicht ironisch gebrochen oder so, die sind richtig unangenehm. Ja, und dann gibt es irgendwann später diesen Rücksprung in Rams Kindheit, wo ein ganzes Dorf abgeschlachtet wird, wo vor den Augen eines Kindes Vater, Mutter und Schwester vor den Augen des kleinen Jungen abgemetzelt werden und er muss das alles mit angucken und er wird dann auch noch zum Töten gezwungen und muss irgendwie noch 25 oder 50 Engländer abschlachten.
Und sein Vater.
Und seinen Vater, obwohl er 4 Jahre alt ist. Das ist alles so ultra dark.
Und voll krass.
Und dann geht der Film wieder Schnitt zurück in die Jetztzeit und dann ist wieder Tanzen und irgendwie und CGI-Tiger sprengen die Engländer in die Luft und du denkst dir, was? da bin ich nicht mitgekommen. Das hat mich fertig gemacht. Diese Szenen fand ich so schlimm, die einen.
Ja.
Und dann Welcome wollte der Hollywood. Film von mir wieder, guck mal hier, wir machen wieder alles lustig und bunt.
Ja, also mir ging dieser Rücksprung, ich habe das nicht verstanden, wer das sein soll, wer jetzt wer ist, was es mir erzählt. Ich musste echt Wikipedia aufmachen so und dann steht da drin so, ist ein Rücksprung und erzählt dann die Geschichte von dem und dem und so. Ich hab's nicht verstanden. Also ich habe irgendwie das Signal, Achtung, jetzt kommt hier ein Rücksprung und das gibt's ja mehrfach, dass dann irgendwelche Geschichten aus einer anderen Zeit oder sowas erzählt werden oder von einem anderen Ort. Das habe ich nie richtig verstanden und war immer sehr verwirrt.
Und ich fand, dass an der Stelle schon mit dem ersten Rücksprung, wo das klar war, was sein, dass er quasi auch so Revolutionist ist, war der ganze Rest vom Film komplett erzählt. Und es war klar, wie es ausgehen würde. Und es war nur noch, ja. Man musste es nur noch angucken. Und das war auch so, da ist zwar ein Twist drin, so bei 1:20 oder sowas oder 1:28 oder so wird dieses Schloss gestürmt und man denkt eigentlich, okay, sie haben den großen Angriff, sie werden jetzt das Mädchen befreien, Thema erledigt. Großer Showdown zwischen den beiden Dings. Dann kommt dieser Rücksprung und dann sieht man, nee, der andere hat auch irgendwie was anderes und dann ist aber klar, wie die nächsten 1,5 Stunden ausgehen würden und die gehen dann auch genauso aus. Mit noch so ein paar Seitensträngen von hier hängen und foltern und peitschen und Masse nicht gesehen, so ja, irgendwelche, aber die große Story ist klar. Die große Story ist klar und wir warten nur noch, dass es jetzt fertig ist.
Ja, macht doch aber nichts.
Doch, fand ich also super anstrengend, 3 Stunden da sitzen.
Nee, fand ich schön. Schwelgend. Also, gerade dann am Ende. Also ich fand es grandios. Ja, aber Stefan, was du sagst, Bob, du hast glaube ich gesagt, dieses, dass dich das angreift und dann kommt plötzlich ein bisschen, kommt ein lustiges Lied oder sowas, ja, so diese Brüche, das ist schon auch was. Also nicht in der Form natürlich, ich habe bisher keine Bollywood-Filme gesehen, wo Leute gefoltert wurden, aber so, dass du emotional angegriffen wirst, weinst, vielleicht auch eine Stunde lang weinst und dann kommt eine lustige, ein lustiges Cricket-Spiel oder sowas, wo du denkst so, was macht ihr gerade mit mir? Ich bin gerade am Weinen und jetzt spielt ihr Cricket und trinkt Tee und findet es lustig. Das ist schon, also ja, ist halt Bollywood. Also macht er halt jetzt hier ein bisschen auf andere Weise, halt mit mehr Folter und so. Aber grundsätzlich geht das schon in die Richtung, weil also du bist dann halt dauernd so im Wechselbad, gell?
Und du sollst schon auf eine Achterbahnfahrt geschickt werden.
Ja, genau. Ja, klar. So ist es gedacht.
Ja. Ich habe dann überlegt, was so das Analogon wäre. Ich meine, die Engländer verhalten sich da, die werden Monster. Ja dargestellt wie die absoluten Monster, ja. Und das hat sicherlich auch zum Teil oder ich kann es nicht beurteilen, ich bin da geschichtlich nicht tief genug im Sattel, entsprechende Vorbilder in der Geschichte, da wird schon alle möglichen Gräueltaten passiert sein, aber ich weiß nicht, das wäre als jetzt nicht falsch verstehen, ich will nichts mit dem Dritten Reich gleichsetzen, aber das wäre so, wenn in Schindlers Liste dann plötzlich irgendwie so eine Happy Dance Nummer käme oder so, das würde sich so out of place anfühlen und ja, dieser klar. Film macht das dauernd, der geht dauernd von den ultra schlimmsten Thematiken und den ultra brutalsten Bildern, die dann auch keine ironische Brechung haben, dann in der nächsten Szene zu irgendwas vollkommen Witzigem. Und ich bin da nicht mitgekommen so richtig. Also ich war da nicht am Heulen oder so und ich war auch in den anderen Szenen nicht laut am Lachen.
Nee.
Ich habe das so alles angeschaut und auf mich wirken lassen und ich fand diese Brüche in Stimmung und Genre irgendwie. Weil zwischendurch waren wir immer in so einer Chris Rock, Bruce Willis Action-Heldenwelt mit so überzeichnetem Jack
Black-Unfug
dabei, ja. Und dann gehen wir in so einen Passion of the Christ ultra brutalen, guck mal, wie viel wir den noch foltern können und wie viel Blut und irgendwelche Körperflüssigkeiten noch irgendwo aus den Augen quellen können und so und machen so Torture-Porn und dann im nächsten Augenblick machen wir so eine Dance-Nummer, die aus Straight Out of Bollywood so kommt und dann finden wir noch 3 Genres, so ein Liebesschnulz mit englischer Prinzessin und so.
Dann machen wir noch einen Zeitsprung in die Vergangenheit.
Genau, wo wir so irgendwie so,
Rambo.
Hotel Ruanda-mäßige Abmetzelung ja, von so, ganzen ja. Volksgruppen. Ganz also so, du kannst, keiner dieser Filme würde sich trauen, in eins der anderen Genres zu gehen, von denen ja. ich gerade genannt habe. Aber der Film macht einfach alles in einem. Und ja. es, ja.
Welcome to Bollywood.
Ja, okay, also vielleicht ja. ist das einfach nichts für mich, das mag sein.
Schönes Potpourri. Übrigens, der Gouverneur, auch ein herrlicher Bösewicht, gespielt von Ray Stevenson. Der war super. Und das hatte ich ja vor 2 Wochen, glaube ich, schon angekündigt, dass ein Schauspieler aus Vikings mitspielen wird. Und das ist der. Der spielt in Vikings eine Figur, die Otera heißt und die ziemlich shady ist. Die, also in den späten Staffeln, wo es darum geht, dass sie den Weg nach Amerika einschlagen wollen. Da ist der so mit verwickelt, wo ich lange Zeit nicht ganz wusste, ob er vielleicht Erik der Rote ist oder ich glaube, er ist mit ihm gefahren oder so. Also er ist nicht direkt, aber er ist auch irgendwie so eine sehr undurchschaubare Gestalt. Und hier ist er halt ein grandioser Bösewicht, völlig übertrieben, aber wirklich cool.
Hat eine fantastische Szene, wo er da bei diesem aus diesem überschlagenen offenen Cabrio rausgewirbelt wird und dann in der Luft seine Waffe fängt. Und noch in der Luft schwebend steht in Zeitlupe, ja. die Waffe anlegt und schießt. Und da habe ich es fast verloren auf dem Sofa. Der war super, der war gut, der Gag.
Ja, aber ja, auch einige so Sachen, Dinge. So
diese überschlagenen Kutschen, die irgendwie von einem Pfeil getroffen werden und dann irgendwie 10 Meter durch die Luft geschleudert werden. Wo man sich auch fragt, so, warum jetzt? Aber egal.
Der Pfeil ist von einem Gott abgeschossen worden.
Ja, genau. Rama.
Hier, wenn in Ragnarök der so einen Pfeil hätte, der nimmt halt einen Hammer, aber
ja.
Mein Gott, gleiche Energie.
Ja. Was machen wir denn damit?
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir jetzt irgendwie noch Punkte dran knüpfen.
Also was mir nicht geschmeckt hat, war dieses Maskulinistische, diese völlige Männlichkeitsüberhöhung, sowohl am Anfang in der Zombie-Szene. Es ist natürlich total rassistisch abwertend, dass wir die Zombie-Szene nennen, aber die war halt so dargestellt, dass du hast schon recht.
Also gehört das nicht auch dazu? Ich wollte jetzt nicht die Inder mit Zombies gleichsetzen, er war ja selber Inder, aber die visuelle Darstellung war halt so, du hast doch diese Horden, die irgendwie sich auf jemanden stürzen, der da reingeht und so, das ist so, die Bilder sind einfach eins zu eins so in den Zombie-Filmen.
Ja, also dieses Männlichkeitsgehabe, also dass das so unironisch, und es war ja schon unironisch eigentlich, oder naja gut, es war so überhöht, dass man es ironisch sehen könnte, wenn man wollte, aber man könnte es auch einfach unironisch sehen. Das kannte ich bisher aus Bollywood-Filmen nicht. In der Regel sind so männliche Figuren doch dann ein bisschen gebrochen oder werden ein bisschen gebrochen. Spätestens wenn sie tanzen, und das war ja hier auch, selbst das Tanzen war ja ein Männlichkeitsgehabe, wie es nicht mehr feierlich war. Also,
war das übrigens so ein typisches Bollywood-Tanzen? Ich fand es sehr schnell, das sehr präzise.
Kossackiges, gell?
So ja, nee, fast so Musikvideostil. Also erinnerte mich sehr an MTV oder an irgendwelche Lateinformationen, die nur auf Exaktheit getrimmt sind.
Ja, das ist aber schon typisch. Nee, es war schon ein typischer Bollywood-Tanz.
Ich hätte jetzt eher rundere Bewegungen erwartet, aber auch nur, weil ich das als Vorurteil wahrscheinlich irgendwo im Kopf habe.
Ja, die waren ziemlich zackig, da hast du recht, aber es war schon noch 100% Bollywood. Also, nee, das hat schon sehr gepasst. So sind die.
Okay.
Häufig auch, ja. Und also, dass die auch so modernen Tanz mit aufnehmen, dass die überhaupt alle möglichen Arten von Tanz mit aufnehmen, das ist typisch Bollywood. Also, du hast da keinen reinen, du hast überhaupt nichts Reines in Bollywood-Filmen. Das ist immer eine Mischung aus allem Möglichen. Die bedienen sich an allem, was halt sie der Meinung sind, was gerade passt. Und gerade in den Tänzen. Also das ist ganz üblich. Nee.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, dass da so was Russisch-Kosakisches drin war, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ja. Ja, also das ist mein Kritikpunkt. Die Länge habe ich keinen Kritikpunkt mit. Ich fand, das war ein grandioses Potpourri, war ein reinrassiger Bollywood-Film, wie er sein sollte, aber es war halt auch ein krasser Actionfilm. mir hat es sehr getaugt. Ich fand das sehr schön. Ich gebe dem, wie gesagt, leichte Abzüge für die Männlichkeitsnote und auch ein bisschen Abzüge für dieses nicht aufgelöste Homoerotische, was ich nicht verstanden habe. Aber ich bin da immer noch bei 8,5 Punkten.
Wow,
Bob.
Ja, weiß nicht, die erste 1:20 könnte man zusammenfassen unter Typ mit krassen Muskeln möchte eine schönere Uniform. Und ab 1:20 weiß man dann, wie es ausgeht und muss viel Gefolter und viel Getanze dahin aushalten. Für mich ist das nichts. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht, den Weißen Tiger zum Beispiel fand ich viel besser, weil der mir wahrscheinlich an meine Sehgewohnheiten eher passende Art und Weise eine Geschichte erzählt hat, der ich bis zum Ende folgen wollte. Und hier, wie gesagt, ab der Mitte weiß man, wie es ausgeht. Und dann muss man aber noch die komplette Länge eines westlichen Spielfilms, so Pi mal Daumen, 1,40 irgendwas. Einfach
zu wenig Herz.
Aushalten.
Ich bin nicht traurig genug und du hast nicht genug Herz.
Ja, aber so eine richtige Liebesgeschichte oder sowas war da ja auch nicht drin. Ne?
Nee,
das Herz
war nicht drin. Ne?
Ja, also ein bisschen das, was, aber ganz, ja, ganz kleines bisschen.
Ja, Frauen wollen mal sehr schwach leider, das muss man leider sagen.
Zwischen den beiden Jungs war doch super Liebesgeschichte.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber auch viel Hate. Ja, also für mich war das nix. Die Schauwerte visuell sind natürlich zweifelsohne da und ein paar von den Ideen von diesen Kämpfen und so weiter und von den Visuals waren, weil so übertrieben, sehr lustig und sehr, sehr humorvoll an manchen Stellen. Deshalb kriegt er schon Punkte, aber am Ende bin ich da irgendwie bei 5 oder so. Das hat mir nicht viel Spaß gemacht. Ich habe da sehr mich quälen müssen, dass ich am Ende ankomme. Stefan.
Ist Stefan noch da?
Muss das Mikro nur kurz wieder aufdrehen, weil hier protestiert wird gerade. Mir hat das mehr getaugt, also als ich ihn angemacht habe und 3 Stunden, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, so, boah, brauche ich nicht. Ich bin auch jetzt im Nachhinein so, ja, ich finde es ganz nett, dass ich das überstanden habe. Klingt jetzt zu hart oder durchlitten oder so. Das war es nicht, aber ich habe halt keine Lust, mir sowas, also nochmal einen 3-Stunden-Film anzugucken, weil das einfach für mich zu lang ist. Nein. Und
sieht sie gar nicht ein, dass sie was auch immer sie haben will, nicht haben darf.
Ja, Kopfhörer vom Kopf reißen und so, Scherze. Darf ich reden? Musst du auch reden?
Ja, sie muss auch reden.
Du musst auch reden, wenn der Papa redet. Oh, du bist schon ganz schön müde, gell? Ja, ist jetzt 20 nach 10, da kann man. Okay, ich gebe sieben Punkte. Mhm. Ich hoffe, man kann mich noch einigermaßen hören. Irgendwie hat er mich hinten raus dann gehabt. So, diese Action-Szene, diese Drehung. Ja, ich fand auch, dass die Wendung zu früh kam, also dass zu früh klar war, so, oh, okay, der kommt auch aus der Richtung. Aber nö, es war dann schon ein guter Film, der mir auch Spaß gemacht hat, den ich aber nicht nochmal angucken will.
Nö, dafür gibt es auch zu viele Bollywood-Filme, dass man den nochmal angucken muss.
Ja, nein.
Aber es hat mir jetzt wieder Lust gemacht auf Bollywood-Filme. Ich glaube, ich muss jetzt ein paar schauen. Mal gucken, welche und wo die sind.
Okay.
Ja.
Ich habe euch gerade mal ein Bild geschickt, wie ich meine Droge der Wahl verteidigen musste.
Ja, haben wir schon gesehen. Und dann kommen wir, glaube ich, auch direkt zu dieser Kategorie, falls der Stefan eine Hand frei hat für eine Kapitelmarke.
Für genau. Schnaps habe ich immer eine Hand frei.
Der Stefan trinkt die neue Flasche, oder die schöne.
Die trinke ich auch, ja.
Ich habe, genau, einen indischen Rum, Old Monk, 7 Jahre. Aus der Bar geholt.
Genau.
Vermix ihn aber auch heute Abend nicht, ausnahmsweise mal.
Nee, ich vermix ihn. Also ich habe ihn schon vermixt. Ich habe das hier schon vorbereitet. Und ich trinke einen Rum und Port mit Old Monk und hier so und so viel Grapes. Wie viel Grapes?
5 Grapes? 7 Grapes.
7 Grapes, 6 Grapes.
Ich hätte es hier.
Keine Ahnung.
Ja, egal.
So und so viel Grapes. Grahams. Ja,
Prost. Grahams, Grapes.
Ich jetzt seit 10 Jahren verschlossen bei mir in der Bar stehen habe und irgendwie immer noch keinen Zeitpunkt hatte, die mal zu öffnen.
Das wäre jetzt der Zeitpunkt.
Ich habe so einen 10 oder 15 Jahre alten Port irgendwie in der Bar stehen, der auch zu ist. Ich habe diese alte Flasche, die normale, die so aussieht, als ob sie gesplittert sei, was aber nur so aufgedruckte, wie so ein aufgedrucktes
Ding. Die habe ich auch, die fülle ich dann immer um in die schöne Flasche.
Ja, genau, ich auch.
Ja, aber es gibt ja noch eine, so eine ganz schmucklose, oder? So normale Flasche.
Ja, da weiß ich immer nicht, ob es das gleiche das gleiche Zeug ist oder anderes. Da steht nämlich auch irgendwie sowas drauf, was so ein bisschen, wo ich mir nicht klar ist, ob das gleiche ist oder was anderes. Die habe ich auch, aber ich habe keine Ahnung, ob das gleiche ist.
Na gut, egal. Kommen wir zum nächsten Thema.
Wir trinken jetzt echt alle das gleiche.
Du trinkst auch einfach hier pur.
Ja, ich trinke den auch pur, genau wie der Stefan.
Na, alles klar.
Christoph, hast du gesagt, in was du den mixt, oder habe ich da?
Ja klar, mit
Portwein.
Rum und Port.
Ach so, ja, stimmt. Oh, gut, nicht richtig zugehört. Nee, für mich ist der immer als Sauer, dieser Triobar Sauer. Also ein Sauer mit Ananassaft dazu. Und da funktioniert dieser Rum einfach mega gut drin.
Gut, nächste Kapitelmarke.
Mhm.
Year One hast du geschaut.
Year One, ja richtig. Year One ist ein Jack Black Film. Heißt der Jack Black?
Ja, hier, Jack Black und Michael Cera.
Genau.
Ich bin mal kurz.
Ja, verpasst nichts.
Bis gleich.
Es ist ein ganz schlimmer Film. Ich bin ja eigentlich ein Freund von Jack Black.
Und ein Freund von Sandalenfilmen.
Und auch ein Freund von Sandalenfilmen. Und das ist ein schlimmer Film, also ein wirklich schlimmer Film. Es handelt von zwei eigentlich Mesolithikern, also Jägern und Sammlern, also vor der neolithischen Revolution, die eben in so einer, gespielt eben von Jack Black und Michael Cera, die in so ein Dorf leben, und das ist halt, es ist ein Comedy-Film, gell? Also Comedy-Reise durch Frühgeschichte. Und die begeben sich dann auf so eine, ja, die werden verstoßen im Endeffekt und begeben sich auf eine Wanderung durch frühe biblische Geschichte. Also sie sind dann in Sodom und treffen Kain und Abel und wohnen der Tötung von Abel bei und der Fasstötung von Isaak und sind dann eben in Sodom und haben da halt noch verschiedene Dinge zu tun. Das heißt, ist zeitlich ein bisschen fragwürdig, gell? Also weil die biblische Frühgeschichte findet ja nicht im Mesolithikum statt, gell? Also stimmt ja irgendwas nicht, aber egal. Hat mich halt gewundert, dass nicht noch Dinosaurier vorbeikommen. Aber sei es drum.
Die Besetzungsliste liest sich so gut.
Ja, genau. Es sind so alle wieder dabei, so Judd Apatow-mäßig, gell? Also so.
Ein Harold Ramis Film. Harold Ramis. Dr. Egon Spengler von den Ghostbusters. Sagen wir es einfach so.
Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich bin aber auch kein Ghostbusters-Fan. Ja, und das Problem ist, dass sie halt sehr so diese Comedy-Sache vorne halten, wodurch alles trashig aussieht. Also die Kulissen und die Kostüme und so sieht alles unheimlich billig, unheimlich trashy aus, unheimlich schlechte Perücken, Penela-Humor, wie es nicht mehr geht, wie es also wirklich nicht mehr angemessen war. Ich glaube, der Film ist von 2007 oder so. Also dauernd Pipi-Kaka-Humor, homophobe Witze, reichlich, also wirklich unangenehm. Ich weiß nicht, warum man das schauen will. Also es ist mir unbegreiflich, also völlig bescheuert.
Hm. Okay. David Cross als Kain.
Ja. Ja, ist, von der Besetzung sind viele drin, aber nee, also ist peinlich.
Schade, ich habe eigentlich auch so ein Jack Black mag ich eigentlich auch ganz gerne und so eine Komödie hin und wieder mal zwischendurch, auch wenn sie ein bisschen albern ist, geht auch gerne mal rein, aber
ja, nee, aber es ist eben nicht ein bisschen
so,
albern,
sondern so schlecht.
Ist schmerzhaft peinlich, also so furchtbar, also ganz viel Pipi-Humor und dieses Homophobe, ist wirklich unangenehm. Das ist dann so ein hoher Priester in Sodom, der eben so sehr Klischee schwul dargestellt wird, / pädophil. So, kommt nicht jedes überholte Klischee. Also, ist wirklich nicht cool. Also, ja.
Ja, nee, klingt nicht gut.
Nee, das ist leider nicht. Aber kurz ist er. Also Bob ist vielleicht was für dich.
Oh ja.
komm, nee, nicht nur.
Also ich hatte so das Gefühl, ich habe das irgendwie gestern und heute so auf dem Klo geschaut. Ich hatte so das Gefühl, es war zweimal Klo gehen, hat man das Ding geschaut. Also.
Ja, dann gucke ich mir den an.
Wie schaffst du das, so lange auf der Schüssel zu setzen mit zwei Kindern? Kommen die bei dir nicht rein und reden mit dir? Und
Schulkinder, Homeoffice, kann ich da nur sagen. Nee, der Film ist einfach wirklich sehr kurz. Also ich weiß nicht, wie lange er ist, so gefühlt 3/4 Stunden. Nee, ist wahrscheinlich knapp eine Stunde.
Eine Stunde. Weil man 3/4 Stunde sitzen und du wunderst dich, warum die Füße einschlafen.
Stunde 37, ja. Stellt man auf 1,25-fach und dann sind noch 10 Minuten Abspann. Dann ist das insgesamt eine 3/4 Stunde durch oder so.
Auch Olivia Wilde schaue ich ja so gern. Warum macht Olivia Wilde bei so einer Scheiße mit? Also, verstehe ich nicht.
Ah. Tja. Hm. Vinnie Jones auch. Das ist doch hier so ein fantastischer Bösewicht, der immer wieder gerne für so Bond-Filme und sowas genommen wird, oder? Oder Snatch, Schweine und Diamanten.
Ja,
diese ganzen Guy Ritchie-Filme, da
ist er immer. Ja, genau. Ich glaube, bei Snatch hat er mitgespielt, ja. Ach ja. Ja. Nee, also spart's euch. Ich habe euch wieder Zeit gespart.
Sehr gut. 3/4 Stunden auf dem Klo gespart. Danke.
Ja.
Dabei ist es ja nicht so, dass du jetzt nicht ein bisschen Zeit brauchen könntest, wo du gerade deinen Teich leer schaufelst.
Ach ja.
Was? Warum?
Ja, der Stefan war ja letzte Woche da, da hat er gerade da zeichnete sich die Realität ab. Ich hatte schon ein paar Tage, hatte ich das Gefühl, dass es so ist, nämlich, dass mein Teich ein Loch hat und mehr Wasser verliert, als es durch die warmen Temperaturen und die Verdunstung erklärbar wäre.
Jetzt mal stopp. Also, gibt's da irgendwie unterirdische Sinkholes oder also wie kann denn dein Teich ein Loch haben?
Na gut, die Folie ist irgendwie ein paar 20 Jahre alt.
Ach so, und, Folie, verstehe. Ja, okay. Ja, ich bin nicht so der Teichexperte, ich wollte das
nicht verstehen. Genau, das Grundwasser liegt ja 40 Meter unter uns, das heißt, der Teich ist nur dicht, wenn er dicht ist, gell? Also ist nicht im Grundwasserbereich. Und ich nehme an, dass irgendeine Pflanze, ich habe den Bambus im Verdacht, eben von der Seite durchgepiekst hat und jetzt dann irgendwann, das macht Bambus normalerweise nicht, aber kann schon passieren, dass er eben irgendwo zu viel Wurzeldruck hat und dann eben doch durchsticht. Ja, und
kann man das irgendwie
halt
auspumpen und dann finden und flicken oder muss man das alles neu machen?
Die Frage ist, wo ist das Loch, gell? Denn die Folie, da liegen ja Steine drauf und zwar zum Teil massiv große Steine, also so große, dass ich sie nicht heben kann, wahrscheinlich nicht mal rollen kann, gell? Also so Sandsteinquader von, lass mich lügen, 50 mal 30 mal 30 Euro.
Locker, ja.
Gell, locker. und dann ist das Problem, ja, eine alte Folie flicken, das kannst du vergessen eigentlich, gell? Und es geht auch nicht, weil, also auf den Steinen ist jetzt erstmal Schlamm und Wurzelgeflecht von Seerosen. Und
was ein Wurzelgeflecht? Wir haben ja versucht, sie rauszureißen. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Man kann auf dem Wurzelgeflecht draufstehen. Also man geht da gar nicht, oft gar nicht bis zum Grund runter. Und es ist wie auf einem Schwamm zu stehen. Und wir haben da einen Nachmittag in dem Teich verbracht und haben das versucht, mit der Hand rauszureißen. Ja, das geht, aber da habe ich noch lang zu tun. Und es ist absurd anstrengend. Und also diese Wurzeln, dadurch, dass es halt zum Teil so dicke Wurzelstränge und zum Teil eben so kleine Wurzeln, so, ich weiß nicht, ich kann nicht schätzen, vielleicht 2-3 Millimeter oder so, aber halt so absurd viele, dass es dann halt auch fest ist, gell? Du kannst es kaum rein.
Ja, klar.
Du greifst einmal rein und ziehst und zerrst und irgendwie, wenn du denkst, so, oh, jetzt kommt so ein riesen Batzen draus, plötzlich macht Snap und es reißt alles ab und du sitzt auf dem Hintern fast.
Ja, genau.
Und dann hast du hat's nur so unmittelbar das an deiner Hand abgerissen. So.
Oder ja, so ungefähr.
Genau.
Ja,
und halt unheimlich viel Schlamm. Also es ist halt ja, Biomasse von Jahren. Stinkend natürlich, klar. Obwohl, das riecht mir relativ schnell nicht mehr. Und wir haben dann da einen großen stinkenden Haufen aufgetürmt. Und haben Fische rausgefangen und
Zaun zur verhassten Nachbarin, nehme ich an.
Ja, ja, klar, natürlich.
Wir hätten es einfach Fische rüberwerfen sollen.
Wir waren ja gar nicht sicher, wie viele Fische da noch drin sind, weil die halt in dem Schlamm unten waren. Aber also 20 Fische waren das locker, oder?
Ja, ja.
Und am nächsten Tag habe ich bestimmt nochmal 8 rausgefangen. Und das war ja da, wo es so heiß war. Das heißt, die japsten dann schon an der Wasseroberfläche, das heißt, die mussten wir rausfangen. Wir haben
dann. Du hast jetzt ein Aquarium irgendwo sitzen?
Nee, das ging nicht. Wir haben sie erst im Bottich und ich habe die dann ausgesetzt in einem Waldteich, von dem ich später mal erzählen werde. Das ist ein anderes Projekt. ja, und am nächsten Tag habe ich eben wieder welche rausgefangen. Und das war da, wo es so richtig heiß wurde, glaube ich. Ja, genau, das war das Wochenende. Und das war auch letzte Eisenbahn, weil dann am Abend lagen schon nochmal 2 Fische an der Wasseroberfläche tot. Das heißt, es war dann einfach lebensfeindliche Bedingungen, jedenfalls für Fische. Die Frösche sind noch ganz lustig. Und die beiden toten Fische habe ich dann den Hühnern gegeben. Die haben das sehr genossen. Das eine Huhn, ein erwachsenes Huhn hat den Fisch direkt in einem runtergeschluckt, obwohl die ja echt ziemlich groß sind. Also sind ja so Goldfische. Und das andere hat eins meiner Küken bekommen, die hat es zerhackt und aber auch gegessen. Also fanden die gut. Ja, und seitdem schöpfe ich jetzt den Teich leer, also mit Gießkannen und gieße meine Gemüse und Obstpflanzen, die halt gerade Wasser brauchen, gieße ich mit Schlammwasser und auch Schlamm, wodurch die jetzt gleich gedüngt werden noch. Ich bin ein bisschen ratlos. Also mein Ziel ist jetzt erstmal, Wasser zu reduzieren. Es ist jetzt mittlerweile nur noch wirklich wenig Wasser drin, also es ist nur noch eine Pfütze eigentlich. So an der tiefsten Stelle so 25 Zentimeter oder so, also es ist wirklich wenig. Und dann werde ich versuchen, weiter dieses Geflecht und den Schlamm irgendwie rauszuzerren. Und ich weiß es nicht so recht. Also die optimistische Variante ist die, ich schaffe wieder einen größeren Hohlraum, in dem ich eben jetzt Pflanzenmaterial und Schlamm rauszerre. Dann fülle ich das Ding wieder, also diesen Hohlraum, mit Wasser. Und dann werde ich ja sehen, wo das Loch ist, dadurch, wie tief es absinkt, also wohin es absinkt. Und ich hoffe, dass das Loch so hoch ist, dass da noch ein signifikanter Wasserkörper, genau, Wasserkörper bleibt, der halt eine tiefere Wasseroberfläche hat, als der früher hatte. Aber so groß, wie der früher war, brauche ich den auch nicht zwingend. Ich brauche den ja als Zwischenspeicher für meinen geplanten Bachlauf, den ich nächstes Jahr machen will. Deswegen brauche ich es schon und ich will halt auch eine Wasserfläche haben, aber so groß wie er vorher war, muss er nicht unbedingt sein. Also ja, mal gucken. Aber das ist jetzt eh schwer zu sagen, auch bei der Hitze ist es schwer zu sagen, was verdunstet davon und was läuft weg. Also ich werde jetzt in Ruhe über wahrscheinlich Wochen und Monate werde ich das Ding so gut wie möglich sauber machen und ausschaufeln. ohne möglichst die
in der Hoffnung nicht die Teilfolie anzupieksen.
Ja, genau. Und dann werde ich halt mal mit Zisternenwasser ihn wieder fluten und dann gucken wir mal, gell? Aber Fische sind jetzt erstmal raus. Frösche werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen noch ein paar rausfangen. Und ja, insofern habe ich jetzt erstmal Zeit.
Ja. Ich finde, du solltest das alles ausbaggern, die Folie weg, neu auslegen und komplett neu machen.
Schwimmt ja, das ist die andere. Klar, das ist die andere Variante. Haben wir natürlich auch überlegt.
Schon allein, weil da ein Bagger mit in dem Spiel dann ist.
Ja, aber dann, weißt du, den Bagger muss ich erstmal in den Garten kriegen. Der Bagger muss zum Teich hinkommen. Da muss ich praktisch meine Holzterrasse, die direkt daneben ist, die muss ich komplett abbauen, damit der Bagger dahin fahren kann. Das ist eine größere Baumaßnahme, die dann auch massiv Geld kostet. Ja, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.
Und dann ist ein Kran vorne auf der Straße, der den Bagger einfach direkt in den Teich hebt. Der kann sich dann so um sich rum selbst weggraben. Da muss die Terrasse nicht weg.
Ah, genau.
So ein Bagger ist doch wasserfest, oder? Bis so 2 Meter oder so.
Bei der Tiefe schon, ja.
Das geht ihm
irgendwie. In Norwegen habe ich das erlebt. Das war ist echt spannend. Da am Ufer halt da unsere Straßenbaumaßnahmen und die waren, ja, das war halt am Ufer von so einem Fjord oder so, gell? Also oder halt steile Küste. Und der hat da rumgebaggert und plötzlich wurde halt unter ihm, dass der Kies, auf dem er da rumgebaggert hat, ist halt ins Rutschen gekommen und der ganze Bagger ist halt ins Wasser gefallen. Und da ging es halt tief runter. Und also ich war nicht dabei, wo er ins Wasser gefallen ist. Wir sind dann halt alle hingefahren, weil halt, ja, der...
Muss man mal gucken, so ein Bagger da drin blimmt.
Muss man mal gucken. Der Typ ist tatsächlich noch ausgestiegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er... Ich glaube, er ist im Wasser erst ausgestiegen. Und als ich da hinkam, war es aber wirklich so, dass die Baggerschaufel wie so das Ungeheuer von Loch Ness nach oben rausgeguckt hat aus dem Wasser und der gesamte Bagger war komplett unter Wasser und die Lichter waren sogar noch an.
Haben die dann rausgeholt mit einem Kran oder so?
Ja, klar.
Krass. Da gibt's doch fantastische Fail-Videos auf YouTube, wo irgendwie Leute schmeißen einen Kran beim Versuch, irgendwas aus dem Wasser zu heben. Also erstmal fällt irgendein LKW ins Wasser, dann kommt ein Kran, versucht den LKW rauszuheben, überhebt sich dabei, fällt auch mit ins Wasser, kommt ein größerer Kran, versucht das rauszuheben, fällt auch mit ins Wasser. Und dann irgendwie so, dass du schon denkst, das ist doch CGI, das kann doch nicht wirklich so passiert sein.
Ja, doch, sowas passiert wirklich so auf Baustellen. Ich habe es erlebt.
Ich bin nochmal oben, ihr müsst nochmal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich wiederkomme, kann noch ein bisschen dauern.
Kein Problem.
Genau. Ja. Ist aber schöne Geschichte. Wir hatten hier neulich wieder auf unserer Baustelle, die ich ja jeden Tag beobachte, weil mein Sohn so ein toller Bagger-Fan ist und immer die Bagger gucken will. Hat mir meine Frau erzählt, ist hier irgendwie so ein Vorarbeiter oder irgendwas, keine Ahnung, so gekommen mit dem Hemd an. Und der sah halt nicht so aus, als ob er jetzt irgendwie Bauarbeiter ist, der jetzt irgendwie so normalerweise die Schaufel in der Hand hat oder wie du das
sagen möchtest. Dann war es kein Vorarbeiter. Vorarbeiter ist der mit der Schaufel in der Hand. Dann war es ein Bauleiter. Okay.
Ja, irgendwie so. Also irgendwas Wichtigeres oder so Pseudo-Wichtigeres. Mhm. Und ja, der lief dann ganz hektisch rum und dann hat er sich irgendwie, hat er Leute vollgepöbelt und dann hat er sich irgendwann so eine Rüttelmaschine, die so den Boden platt hüpft, gegriffen und hat selber nochmal rumgehüppelt mit dem Ding. Und irgendwann hat er sich dann noch eine Warnweste geholt und hat sich die um den Kopf gebunden, weil er eine Glatze hatte. Und ist dann da mit einer Warnweste am Kopf, Hemd an und mit der Rüttelmaschine, nachdem er da irgendwen zusammen gebrüllt hat. Oder ich weiß nicht, ob er gebrüllt hat.
Das ist aber auch unüblich. Normalerweise greifen so Hemdträger nicht selbst zum Gerät.
Hey, deshalb. Deshalb ist das ja meiner Frau aufgefallen, dass sie sagte, so hier passieren eigenartige Dinge auf dieser Baustelle.
Dann war es wahrscheinlich der irgendwie der Chef von der Baufirma, der vielleicht nur mal geguckt hat, was seine Jungs so auf der Baustelle machen und wie das so läuft. Und dann hat er gemerkt, das haben wir vor 20 Jahren viel besser gemacht. Jetzt lasst mich mal.
Genau, sowas. Dann hat er irgendwen angebrüllt, Kranplätze müssen verdichtet werden und dann waren wir mittendrin in dem Mem.
Ja, genau. Ja, das klingt eher nach dem Chef der Baufirma.
Genau.
Der Erdbaufirma, ja.
Hier passieren überhaupt lustige Dinge. Die buddeln hier den ganzen Tag so Spundwände ein und dann verlegen sie irgendwelche großen Plastikabwasserrohre unter der Erde und dann buddeln sie das wieder zu. Ist mächtig was los. Viel Bagger.
Ja. Sehr gut.
Ja.
Ja, ich hatte auch gestern Bagger. Ich war gestern in München auf einer Baustelle, wo ich hinfahren sollte und zwei Hauptwerke beproben sollte. Also es ist eine Baustelle, wo ich in den nächsten Wochen länger sein werde, also auch mehrere Tage. Aber jetzt sollte ich erstmal nur einen Tag dort sein. Kann man auch drüber streiten, ob das wirklich effizient ist, dass dann ein Bodengutachter von Aschaffenburg nach München fährt, aber gut. Und da war auch sowas, wo ich mir auch gedacht so, die hatten zwei Hauptwerke und von unserer Seite, also von Bodengutachterseite, da war vorher ein anderer Bodengutachter am Werk, der da auch schon beprobt hatte, war halt so die Denkweise, so linke Seite der Baustelle, rechte Seite der Baustelle, weil halt auf der rechten Seite irgendwie so eine fiese Bodenkontamination ist, die man aber nicht sieht. Also es ist kein Öl, ja? Es ist ein anderer Stoff, es ist ein Schwermetall. Und dass es halt danach getrennt wird, ja? Das erstmal machen wir da links unsere Bohrpfähle und da machen wir hier einen Haufen und dann von dem anderen machen wir da einen Haufen. So, jetzt kommen wir da hin, sehen die Haufen, okay, alles klar. Und jetzt sind sie halt auf der rechten Seite, wo diese Bodenkontamination ist und fahren halt Material auf den Haufen, der halt von der anderen Seite ist, gell? Weil sie gar nicht wissen, dass es da um eine Bodenkontamination geht, sondern sie denken, dass es danach geht, ob das Bohrgut, ob da Beton im Bohrgut ist oder nicht. Mhm. Also je nachdem, wie du bohrst, wenn du es geht um eine Bohrpfahlwand, da ist halt jeder zweite Bohrpfahl ist sauberer Boden und jeder zweite ist Boden mit Betonmatsch. Und die haben das halt danach getrennt, haben gedacht, hier Aschenputtelmäßig, ja. Ne? Die guten, ja, die schlechten. Die guten, ne?
Ja, genau.
Das wollte ich auch gerade zitieren. Wir sehen ja, was das Gute und was das Schlechte ist. Das sieht man ja, ob Beton drin ist und nicht, gell? Und sie haben halt jetzt einfach eine Riesensauerei produziert. Weil sie halt nicht wissen, dass es eigentlich um ganz anderen Stoff geht, den man aber nicht sieht, der aber wirklich gefährlich ist. Und jetzt haben sie halt die Arbeit des vorherigen Bodengutachters, der halt diese Hauptwerke schon beprobt hatte zum Teil, hatten sie halt zunichte gemacht.
Tja, hier passieren auch so Dinge, wo man sich fragt, zunichte machen von Arbeit von demjenigen, der davor gearbeitet hat. Die haben hier vorne an der Straße da wird wahrscheinlich eine neue Zufahrt oder sowas gemacht und weil hier gerade eine große Erschließung für ein Wohngebiet stattfindet, also jetzt erstmal so Unterwasserkanäle und so ein Kram verlegt werden, haben sie ein tiefes Loch gebuddelt und dann haben sie da so ein bisschen Beton reingekippt, so eine Bodenplatte gegossen und dann haben sie so vier Wände draufgestellt auf die Bodenplatte und einen Deckel drauf gemacht und daneben haben sie sowas, was später mal ein Gullideckel werden wird, wo unter der Erde dann so ein breiter auseinandergehendes wie so eine Kreuzung von so einem unterirdischen Kanal, weißt du, so ein größeres Ding, was oben etwas enger zuläuft zu einem Kanaldeckel, aber die ganze Straße oben, Schacht. Alles was oben sein wird, Schacht, genau, sowas gibt's alles noch, das gibt's alles noch nicht. Und was sie da gebaut haben, unterirdisch, war wie so ein großer Quader, wo wahrscheinlich auch irgendwelche Rohre dran angeschlossen werden, wo oben auch noch scheinbar ein Zugangdeckel irgendwie draufkommt. Das Ding haben sie gebaut, komplett unter der, also was später mal unter der Erde sein wird, also haben sie natürlich ein großes Loch gebuddelt, haben das Ding da reingebaut und dann haben sie es zugeschüttet und an den Seiten, sodass nur noch die oberen 10% rausgeguckt haben oder so, der Rest war dann schon unter der Erde. Alles zugeschüttet, schön mit Rüttelmaschinen alles festgemacht an der Seite wieder, dass das Erdreich da wieder verdichtet ist. Mit dem Bagger ein paar Mal hin und her gefahren auf dem verdichteten Erdreich, alles oben glatt gezogen, schön gehakt, war wunderbar, sah schick aus, Bagger ist weggefahren, wunderbar. Zwei Tage später steht da wieder ein Bagger, buddelt wieder alles auf. So, was macht ihr da? Das hattet ihr gestern schön zu, das sah doch toll aus. Ich dachte, ihr seid fertig.
Leider
und häufig. Dann haben sie alles wieder ausgebuddelt und eine Spundwand da, so eine Wand reingesetzt, dass da so ein kleiner Schacht frei bleibt quasi. Neben dem Ding an den Wänden, dann haben sie wild auf den Wänden rumgemalt und irgendwas gebuddelt und da unten irgendwas gegossen und so. Und dann haben sie scheinbar offensichtlich so Feuchtigkeitsverdichtungszeug, so eine Teermasse da noch auf das Ding drauf geschmiert und noch ganz viele Löcher reingebohrt, tief unten in die Seite von dem Teil, für Rohre und so ein Kram. Das haben sie wohl offensichtlich vergessen. Und jetzt stand heute, haben sie es wieder zugebuddelt. Mal gucken, ob sie es nochmal aufmachen. Ich bin gespannt.
Also das ist schon erstaunlich, dass dann so mehrere Sachen gleich noch machen müssen. Also da fragt man sich schon so, okay, die die es zugemacht haben beim ersten Mal, die wussten offensichtlich nicht, dass sie es offen lassen sollen.
Ja, das Lustige ist ja, wie gesagt, die machen hier so Erschließungen und so ein Kram und auf der anderen Seite meiner Einfahrt ist noch eine zweite Baustelle, eine sehr große, also ein sehr riesiges, großes, tiefes Bauloch, wo ein Wohnhaus mit Tiefgarage hinkommt. Zugegeben, wahrscheinlich ist Wohnhaus mit Tiefgarage weniger Aufwand als Erschließung unterirdischer Abwasser, Frischwasser, Strom, Internet, was auch immer, Gas, keine Ahnung, was sie da alles verlegen, eines ganzen Neubaugebiets. Das wird sicherlich aufwendiger sein. Aber dieser Fortschritt, weißt du, auf der einen Seite buddeln sie ein Loch, bauen einen Kasten rein, buddeln es zu, buddeln es wieder auf, bohren Löcher in den Kasten, buddeln es wieder zu. Und in derselben Zeit haben die anderen ein riesiges Loch gebaut, also ein wirklich riesiges, tiefes Loch, haben ungefähr 300 Laster im Erdreich weggefahren und dann teilweise anderes Erdreich, was sie aus demselben Loch geholt haben, haben sie nicht weggefahren, sondern haben sie hier an der Seite einen großen Haufen gemacht. Das brauchen sie wohl noch für irgendwas, aber das meiste haben sie weggefahren und dann haben sie da unten alles verdichtet und haben Grundwasser abgesenkt und Wände aufgestellt und jetzt ein komplettes Fundament gegossen und fangen schon an, die Seitenwände von der Tiefgarage zu bauen. Also die sind einfach so viel schneller auf der anderen Seite. Das ist so lustig. Ich kann jeden Morgen auf beide Seiten gucken und schauen, was sich getan hat.
Ja, das ist auch das, was ich häufig sehe, dass es oft gar nicht drauf ankommt, wie aufwendig das ist, was die da tun. Also gar nicht, ob das aufwendiger ist, so ein Haus zu bauen oder so eine Straße, sondern dass einfach nur drauf ankommt, wie viel Geld in die Hand genommen wurde und wie viel Man- und Machine-Power da einfach koordiniert hingestellt wurde. Und wenn das halt gut koordiniert ist und mit richtig viel Maschinen, dann steht, egal was die da haben wollen, steht in kürzester Zeit. Das ist wirklich krass. Und wenn du halt so einen Krattler hast, wo es halt langsam vorangeht und der irgendwie nicht zwei Tage im Voraus denkt, dann dauert es halt ewig.
Und also dann passieren halt auch so wirklich viele. Wirklich, also auf der einen Seite haben wir wirklich diesen Speed-Fraktion, weil was da so im Takt gemacht wird, also wenn die dann haben sie sich, diese Tiefgarage scheint einmal einen tieferen Teil zu haben und dann scheint es noch einen Teil zu geben, der nicht ganz so tief gegraben wird. Und dann haben sie sich eine Zufahrt für die Betonmischer, die Bodenplatte von der Tiefgarage gießen, haben sie sich am Tag davor eine Zufahrt gegossen und eine Stellfläche für den hohen Kran, wie heißen diese Turmkräne, die Stellfläche gegossen und so wirklich so, du siehst es, die gießen das Ding, dann denkst du dir, wie lange muss das wohl aushärten? Einen Tag, anderthalb Tage, zwei Tage, sowas. Und während du diesen Gedanken so über einen Tag zu Ende denkst, wird am nächsten Tag der Kran da drauf aufgebaut. Also das ist wirklich so just in time. Irgendeiner gießt das dahin, genau. Am nächsten Tag steht da ein 30 Meter hoher Kran. Und was macht der? Der bringt Sachen, um die nächste Fläche zu gießen, die dann die Stellfläche für die Betonmischer wird, die dann wiederum mit so einem anderen Kran, mit so einem langen Rüssel das Zeug da unten reinkippen und so.
Wenn es geplant und koordiniert ist, dann läuft
es. Es ist echt krass. Du siehst jeden Tag ein neues Fahrzeug, ein neues Gerät, irgendwas, was am Vortag noch nicht da war und dann verschwindet es zwei Tage später wieder. Dauernd kommen Tieflaster und bringen irgendwas und holen irgendwas und die ganze Optik dieser Baustelle ändert sich alle zwei Tage. Es ist wirklich faszinierend.
Ist cool, ja.
Ja. Und auf der anderen Seite, seit Wochen Bagger, die irgendwelche Erdhaufen von rechts nach links schichten.
Ja, das ist halt Krassler. Das ist halt der Unterschied.
Ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass sie untätig sind. Jeden Tag ist hier wirklich viel, viel Lärm und die buddeln und buddeln und buddeln. Und mal machen sie Erdhaufen irgendwo hin und dann machen sie sich immer ganz viel Mühe, die Erdhaufen geometrisch zu machen, oben platt, an den Seiten die Wände platt drücken und so. Also jeder dieser Baggerfahrer kann das richtig gut, wenn die so einen Erdhaufen machen, der sieht toll aus, wenn der fertig ist. Und zwei Tage später ist der wieder
nass ist, gell?
Ja. Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Und zwei Tage später ist der Erdhaufen wieder weg, ist irgendwo anders hingeschichtet worden. Und dann drei Tage später ist wieder ein anderer Erdhaufen 15 Meter weiter. Und dann denkst du dir so, ja, weil bestimmt folgt das einer Ordnung, die ich nicht verstehe. Für mich sind das so Ameisen, die irgendwas bauen vor meinen Augen. Und ich gucke die ganze Zeit zu und denke mir, ich habe keine Ahnung, wie euer Bauplan aussieht. Aber es ist echt faszinierend, was
ihr da macht. Das ist halt auch echt ineffizient. Da könnten sie halt auch mal auf den Wetterbericht schauen. Gell? Wenn sie wissen, dass sie den Haufen in zwei Tagen wieder wegnehmen, könnten sie vielleicht mal auf den Wetterbericht schauen und gucken, regnet es überhaupt? Muss ich den überhaupt abplatten, dass der nicht nass regnet? Oder ist es vielleicht egal? Ja? Dann kann ich mir die Zeit sparen. Das ist halt nicht so richtig effizient.
Wie gesagt, ich verstehe ja davon wenig. Ich schaue dem einfach nur interessiert zu und sehe dauernd Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Das ist sehr lustig.
Klingt, als wären da Stümper am Werk bei der Erschließung.
keine Ahnung, das maß ich mir nicht an, das zu beurteilen. Von der Art und Weise, wie sie immer ihre Schaufeln ausklinken, weil sie, die haben immer ganz für einen Bagger immer mehrere Sachen, die sie da vorne
das
dran
ist
haben.
Geil, können. Wie das heutzutage geht, gell? Das ist wirklich super.
Und allein wie die das drauf haben, das Ding wegzulegen und das nächste anzudocken, da hast du das Gefühl, für den Baggerfahrer oder die Fahrerin habe ich neulich sogar auch gesehen, das ist ja doch noch eher eine Seltenheit, aber habe ja, ich auch schon gesehen. Ist das wie so eine wie eine Extension vom eigenen Arm, hast du das Gefühl? Also, wenn die so eine Schaufel wegschmeißen und die neue anklinken, dann muss das ja relativ präzise sein, gell? Du musst diese komische Adapterplatte da so reindrücken und das Ding dann so reinklicken. Und das geht in einem Zug, ohne jegliches Vertun. Also es ist wie, als wenn du mit deiner eigenen Hand da reingreifen würdest. Du greifst nicht daneben. Das macht der Baggerfahrer auch nicht. Das ist echt faszinierend.
Also, wenn man sich das vorstellt, also als ich angefangen habe, da waren schon diese Bagger auch noch verbreitet, wo halt, wenn du eine andere Schaufel dran machen wolltest, du da schrauben musstest und die ganze Hydraulik umstöpseln musstest und so. Das war eine Sache von, weiß nicht, 5 Minuten oder so. Da war der echt erstmal richtig beschäftigt, der Hiwi, gell? Und jetzt ist es wirklich so, innerhalb von Sekunden machen die klick, klick, ist die neue Schaufel dran. Das ist schon geil.
Also, ja, und nicht nur Schaufeln, die haben mal ganz faszinierende Sachen.
Ja,
einer hat so eine Schaufel, die auf der Rückseite ein Sieb ist quasi.
Ja, genau,
Sieblevel. Und dann kann er da so Steine rausfiltern quasi. Und dann auch diese Rüttelmaschine. Pickel.
Genau, ja, Rüttelmaschine. Genau. Meißel. Oder so ein Greifer. Also gibt's tolle Sachen, ja. Und alles ist innerhalb von Sekunden umgemodelt.
Ja, die Rüttelmaschine ist ja mein Erzfeind hier im Homeoffice. Wenn der mit der Rüttelmaschine hier 10 Meter vom Haus entfernt oder auch 30 Meter vom Haus entfernt, ist scheißegal.
Ja, und die sind ja richtig groß, die da an die Bagger gemacht werden, gell? Diese
Rüttel-Datten. Ja, dann drückt der in den Boden rein mit dem Ding. Der ganze Bagger geht dann vorne so ein kleines bisschen hoch, weil er wirklich da richtig sein ganzes Gewicht drauf setzt und dann zittern bei mir hier die Gläser im Zimmer und das ganze Haus macht so und du denkst dir, wie oft hält es das eigentlich aus, diese Vibrationen?
Meistens werden da vor so Baumaßnahmen so Begutachtungen gemacht, damit halt hinterher nicht jemand sagen kann, ich habe jetzt einen Riss und ihr seid schuld, sondern da wird halt geguckt, ob da Risse sind.
Also die Straße vorne haben sie schon kaputt gemacht. Den Gehweg und die Straße, das hat sich alles abgesenkt zu den Leuten mit dem Untererdquader, den sie wieder nochmal ausbuddeln mussten. Also die haben so ihr Loch gebuddelt und da ist jetzt der Gehweg etwas weiter Richtung Loch und die Straße hat auch Risse bekommen und so. Also es ist sehr offensichtlich, was sie da kaputt gemacht haben.
Ja, können sie neu machen, ja. Wenn sie eh schon dabei sind. Ja, nee, ja. Diese Rüttelplatten am Bagger, da muss ich sagen, die finde ich gut. Also würde ich sagen, sind so das meine zweite Wahl, was ich empfehle. So das erste, was ich empfehle, ist so das Ähnliches, aber hinten an so einem Bobcat dran. Oder ist es vorne dran? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also an so einem Bobcat auf jeden Fall. Was noch ein bisschen größer ist und auch sehr wirkungsvoll. Und dann finde ich diese Baggerdinger gut, weil die eben echt Gewicht draufbringen und auch Fläche und ordentlich rütteln können. Schon sehr wirkungsvoll. Also dieses kleine Rumgerütteln mit der Handrüttelmaschine. Ah, ich weiß nicht. Macht halt oft so Streifen rein und so. Aber ja, funktioniert auch. Geht schon auch.
Es wird auf jeden Fall Zeit für Elektrobagger. Also, dass das hier immer alles noch Diesel ist, das ist wirklich, das nervt. Ja, das stimmt. Also, ich bin hier im vierten beziehungsweise fünften Obergeschoss, also, viertes Obergeschoss, fünfter Stock, wenn du so, je nachdem, wie man zählt.
Das stinkt trotzdem, ne?
Und es stinkt durch ein geklapptes Fenster. Also es ist einfach, die sind ja nicht unmittelbar unten am Haus, sondern so ein Stück nebendran, aber es stinkt einfach.
Ich habe da mal so eine Vergiftung gehabt, ne? Habe ich bestimmt auch schon erzählt hier, oder?
Weißt du?
Da habe ich Bohrüberwachung gemacht mit so einem großen Bohrgerät, also Bohrpfahlherstellung und stand halt auf einem Deich im Endeffekt. Ich konnte halt nicht meinen Platz frei wählen. Und ich stand halt genau da, wo die Abgase von diesem Gerät die ganze Zeit hinging. Und das Gerät stand halt auch unter mir. Also ich stand wirklich genau im Auspuff halt.
Shit. Ja.
Genau. Und halt den ganzen Tag irgendwie. 8 Stunden am Tag. Und abends kriege ich Kopfschmerzen. So Kopfschmerzen habe ich noch nie gehabt vorher. Und war halt auch so schummrig und so. Und hatte also meine Zunge war, die hatte irgendwie eine andere Farbe, war die grellrot oder grellblau? Ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendwie komisch war die. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Und ich habe das dann gegoogelt und stand dann, ja, könnte Kohlenmonoxidvergiftung sein. Ah, danke schön.
Fuck.
Ja, wäre ich vielleicht besser mal ins Krankenhaus gefahren, habe ich natürlich nicht gemacht. Hab mir Schmerzmittel reingehauen und hab's halt überstanden. Aber gut war das nicht. Also das war gar nicht gut. Ich glaube, blau war die Zunge.
Oh Gott, hör
auf. Ich weiß es nicht mehr. Ja, es war ungut. Ja.
Tja.
Was man so erlebt, gell? Auf Baustellen.
Was man so erlebt, genau. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Wir haben jetzt zwar niemanden, der hier die Kapitelmarken drückt. Ja, wir haben noch reichlich. Ich muss noch einen Witz erklären.
Ich dachte, wir verplaudern jetzt, bis der Stefan wieder. Nee. Aber ja, das kann man auch verplaudern, indem du einen Witz
erklärst. Ich ändere jetzt die Reihenfolge der Kapitelmarken. Stefan wird im Schnitt hinterher wahnsinnig werden.
Oh Gott, bist du verrückt? Ansonsten brauchen wir Stefan für, oder was?
Ja, weiß ich nicht. Ich kann auch mit dir über mein neues Schnittkeyboard, Videoschnittkeyboard diskutieren. Vielleicht aber auch nicht.
Ihr seid immer noch nicht weiter?
Sehr gut.
Ah, da genau ist er wieder.
Im richtigen Moment.
Im richtigen Moment taucht er wieder auf aus dem Nichts. Nee, wir haben uns ein bisschen festgequatscht am Teichloch, eigentlich bei Baggern.
Okay, das Thema war doch, also als ich aufgestanden bin, hatte ich das Gefühl, es ist durch und jetzt kommt das nächste Thema.
Ja, wir waren dann ja, noch
einfach weiterreden
Stück können rein und so.
Kein Problem. Auf so die Luft
scheppert. Okay. Wenn euch keiner vorantreibt, dann ist hier...
Dann
passiert auch nichts.
Ja. Genau. Dann, Stefan, mach mal ein Kapitel.
Paar Schwenke.
Hab ich schon gemacht. Ja. Ich möchte vermelden, Kind schläft. Ich bin trotzdem einmal um den Block gelaufen durchs Feld. Aber nach 30 Metern oder so hat sie geschlafen. Aber sie wollte partout nicht im Bett einschlafen.
Sehr gut. Es hat funktioniert.
Ja, dann begeben wir uns mal in die Renaissance, oder? Oder nicht?
Was für ein Ding?
Ach so. Ja,
der Bob hat nicht. Hier steht Da Vinci.
Da Vinci Resolve.
Da Vinci Resolve
ist ein Schnittprogramm.
Ein Videoschnittprogramm, Video, genau.
Ja,
genau. Von Blackmagic, die machen ja ganz viel Videozeugs. Ich hatte da hier auch schon mal vor ein paar Dutzend Folgen drüber gesprochen, dass ich meinen Videoschnitt-Workflow auf Da Vinci umgestellt habe. Und jetzt habe ich mir
Hardware dazu gekauft. Das ist doch in der Basisversion erstmal kostenfrei, oder? War das nicht das? Richtig.
Genau, es ist in der Basisversion kostenfrei und dann gibt's eine Studio-Version, die kostet 300 Euro roundabout.
Genau, und besonders gut kann es doch irgendwie Farbkorrekturen, den ganzen Quatsch, oder?
Das ist ein
Freund von mir nutzt das sehr intensiv für genau so diesen Farbquatsch und sowas. Also Quatsch nicht, aber.
Ja, genau.
Benutzt das.
Da kommt das auch ursprünglich her. Also diese ganze Color Correction Workflow Sache war so ursprünglich so ein bisschen die Genese dieses Programms, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ich habe das damals noch nicht verwendet, keine Ahnung, aber das liest man immer wieder überall, wenn darüber geschrieben wird. Und Videoschnitt hat es dann irgendwie später dazugelernt. Und dann haben sie wohl irgendwie noch ein Tool dazu gekauft. Fairlight heißt das für Audio Editing, was ja da auch immer noch gleich mit dran hängt. Und das sei wohl auch sehr mächtig, aber damit mache ich dann doch meist wenig, weil in meinen Videos immer wenig, da gibt's dann mal zwei Tonspuren, vielleicht mal drei, aber dann ist es auch schon so, ich mache da ja keine Effekte und keine Musik und so ein Zeugs rein. Deshalb, das brauche ich immer recht wenig. Aber das Color Correction Zeug ist schon gut.
Mit deinen Videos meinst du, das sind doch die Videos von den Kindern oder so, ist jetzt nicht irgendwie, dass du für die Arbeit oder sonst irgendwo was in Anführungsstrichen ernsthaft produzierst.
Nee, das stimmt. Es sind Sachen von den Kindern, Family-Geschichten. Es kommt schon mal vor, dass ich für die Arbeit oder so mal irgendwo ein Stück Screencast oder sowas für irgendwas mache, um irgendwie jemandem was zu demonstrieren. Und dann ist es halt, dafür bräuchte ich keinen DaVinci Resolve. Das alleine wäre kein Grund, diese Software auch nur zu installieren, geschweige denn Hardware dafür zu kaufen. Aber wie es dann immer so ist, wenn du das Tool hast und du weißt, wie es benutzt, dann ist es am Ende sogar schneller, wenn du daran nochmal irgendwas ändern willst oder auch nur vorne und hinten was abschneiden oder so, dann nimmst du halt den großen Hammer, den du eh in der Hand hast und wo du weißt, warum du den halten musst. Und dann kommt es schon mal vor, dass man so eine Kleinigkeit, Videoschnipsel auch nochmal da reinwirft und da irgendwie, weiß ich nicht, vorne, hinten was abschneidet und an zwei Stellen einen Untertitel einblendet, wo man irgendwas auf irgendwas hinweisen will und das dann da wieder rausrendert. Weil wenn man es dann eh schon mal da hat, dann ist das schnell gemacht, ne?
Ja, mit der Software, die man kann, ich würde Audio auch immer mit hier unserem Tool schneiden.
Genau, ungefähr so, ne? Auch wenn du jetzt nur von einem Lied vorne irgendwie 10 Sekunden wegnehmen willst oder warum auch immer man das machen sollte, Am Ende geht es dann mit so einer kompletten Audio-Workstation schneller, weil man sie beherrscht, als wenn man sich jetzt irgendein MP3-Abschneidetool besorgen würde.
Die genau, nee, was ich mir MP3-Abschneider.
Ja, der berühmte MP3, ich glaube Rogue Amoeba hat so ein Ding für den Mac, so einen MP3-Abschneider. Ohne das Entscheidende beim MP3-Abschneider, ohne dass es neu encodieren muss, ne? Das findet, wo die Frames sind und kann dann da schneiden. Verlustfrei. Genau, was ich mir gekauft habe, ist ein DaVinci Resolve Speed Editor. Das ist im Wesentlichen eine Tastatur mit einem großen Drehrad dran, die halt leider proprietär von Blackmagic nur für DaVinci Resolve ist. Ich habe sie gebraucht, bei eBay gekauft, nicht viel dafür bezahlt. Von daher war das jetzt irgendwie mal eine lustige Investition. Und was das halt macht, ist, naja, es gibt für Videoschnitt schon immer so Tastaturen, wo alle Tasten bunt sind. Es gab früher auch so Gummimatten, die man sich über seine Keyboards drüber gelegt hat, damit du halt Beschriftungen auf den Knöpfen hast, die dem entsprechen, was in dieser Software dann passiert. Und der DaVinci Speed Editor ist ungefähr halb so breit wie eine normale Tastatur, ist aber ein massives Stück Metall, ist auch echt schwer. Und du hast halt ja Tasten für Inpoint setzen, Outpoint setzen, in die Timeline als Insert Cut oder als zusätzliche Spur oben drüber legen. Und du hast halt dieses riesige große Rad, was außen so eine angenehme Gummierung dran hat, dieses Jog-Dial heißt, nennt man diese Dinger ja, womit du so rechts, links scrollen und das läuft auch frei nach. Also wenn du es andrehst, dann dreht es sich eine ganze Weile weiter, weil es halt auch ein bisschen Masse hat. Oder naja, eigentlich
bei Du hast Masse mir, glaube ich, ein Video geschickt, wie du das machst.
Ja.
Das war schon cool.
Und dann rennt halt dein Playhead durch deine Timeline. Oder du kannst es halt umschalten, ob er durch die Timeline oder durch Source Tape durchlaufen soll. Und jetzt bin ich im Moment in so einer Phase von, ich muss mich gewöhnen. Also ich finde jetzt natürlich noch nicht alle Tasten. Ich bin noch sehr so Adler-Suchsystem. Ich kreise mit meinem Finger über dem Ding und suche, wo der richtige Knopf für die Funktion ist, die ich jetzt will. Aber man merkt schon, mit noch ein bisschen Gewöhnung, mit noch ein bisschen Training, werde ich damit schneller werden. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr drauf. Und dieses seinen Playhead in einer Timeline mit so einem großen Rad so fein einstellen zu können und nicht immer mit der Maus irgendwie da am oberen Rand irgendwo das Ding so umpositionieren zu müssen oder dann mit den Cursor-Tasten frameweise gehen, sondern hier wirklich so schnelle Bewegungen und langsame Bewegungen auf ein und demselben haptischen Interface. Sehr, sehr schön. Also wirklich
das ist schon nice, macht Spaß.
Ja. Wäre natürlich noch geiler, wenn das Ding irgendwie so ein nicht proprietäres Interface wäre, wo man jetzt sagen könnte, wenn ich das morgen an Mac stecke und damit iMovie benutzen will oder Final Cut oder.
Oder Ultraschall. Also hier.
Oder Ultraschall, ja.
Audioschnitt, also die Software, die wir ja benutzen, um die Sendung hier zu machen.
Ja, das wäre natürlich noch schöner. Aber das scheint es so nicht zu geben. Aber wenn man sonst so guckt, also andere Anbieter haben ja durchaus auch solche Sachen. Und wie gesagt, jetzt kann man es vielleicht nicht mit dem Gebrauchtpreis vergleichen, den ich bezahlt habe. Aber sonst bist was du immer du relativ schnell. Mal.
Ich kann man ja doch 100, sagen, oder?
110, 111 Euro oder sowas bei eBay habe ich bezahlt.
Kann man nichts sagen.
Und wenn du es neu kaufst, steht irgendwie ein Preis von 300 Euro dran. Da gab es auch mal ein Bundle, bevor mir das jetzt jemand schreibt. Weiß ich, habe ich damals verpasst. Das Bundle ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Dinger jetzt so billig auf eBay sind. Aber wenn du guckst, wenn du so ein Ding irgendwie so ein Videoschnittplatz-Ausstattungskram, das ist halt so Profi-Equipment, was manchmal so ein bisschen für den ambitionierten Videoamateur so runter trickelt, dass es da auch mal gekauft wird, die kleineren Modelle. Aber ansonsten richtet sich das halt an Firmen. Und da werden halt entsprechende Preistags dran gehängt. Und da ist das normalerweise dann immer gleich so teuer, dass du sagst, okay, ja, nice to have, aber kaufe ich mir halt nicht, weil viel zu teuer.
Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, boah, das wäre cool, wenn das auf Ultraschall läuft. Das würde, glaube ich, hier den Schnitt nochmal beschleunigen. Mhm. Wobei das, wenn man ein paar Hotkeys kann, geht's ja auch recht schnell. Also das ist ja alles auf die Tastatur gelegt und man muss ja, halt lernen.
Schon. Genau. Ja, und was halt sehr viel hilft, ist auch sozusagen Mausrad fürs Zoomen und so, dass du schnell dich durch deine Timeline bewegen kannst und schnell irgendwie, wenn du einen präzisen Schnitt machen willst, ranzoomen, wieder rauszoomen und so. Dass, wenn man die alle kann beim Audioschnitt, umschalten von diesen von diesem Gruppierungsmodus, dass der Rest nachrückt, dieses Ripple an- und ausmachen, dann ist man ja in Ultraschall schon sehr schnell, wenn man das kann. Ja. Nee, aber wie gesagt, ein Stück Hardware, das mir sehr viel Freude macht. Auch sehr modern, so mit USB-C und du kannst es theoretisch auch kabellos, also du kannst es per Kabel dran lassen, aber das kann auch Bluetooth, wenn du möchtest, und das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist cool.
Okay.
Fällt mir gut. Hm. Und warte mal, ich kann es gerade mal hochholen hier. Liegt hier unten auf dem Boden. Es hat, also es ist wirklich schwer, vielleicht durch den Akku oder keine Ahnung. Es hat so, es macht ein ganz satisfying Geräusch, also die Tasten haben ein sehr angenehmes Klickgeräusch.
Das klingt sehr schön, ja.
Ja. Und das Rad, das hört man gar nicht. Nee. Das kann ich direkt ans Mikro halten, das ist absolut leise. Und sehr, es fühlt sich doch, ja, jetzt wenn ich es nochmal in der Hand habe, es fühlt sich doch an, als hätte es ein bisschen Masse, aus dessen Grund es nachläuft und es offensichtlich gut kugelgelagert. Also es dreht sich absolut butterweich smooth. Wirklich ein tolles Stück. Tolles Stück, kleines Mini-Keyboard mit Spezialanwendung. Genau.
Hast du da jetzt schon mal was mitgeschnitten?
Ich bastel gerade an, wir waren ja im April mit dem Wohnmobil in der Normandie und da hatte ich so ein bisschen Videomaterial in eine Timeline geworfen und bin mit meinem Schnitt noch nicht ganz fertig. Das wird jetzt nichts Spezielles, das ist so Family-Video. Aber da hatte ich mir ja die Drohne ausgeliehen vom ehemaligen Arbeitskollegen und die mitgenommen, hatte ich ja hier berichtet. Das ist also das ganze Drohnenmaterial so ein bisschen gemischt mit den restlichen Handy-Videos und Krams, und das ist so mein aktuelles, wo ich gerade dran rumschnibbel, das ist noch nicht ganz fertig.
Okay.
Ja.
Kannst du ja nochmal erzählen, wenn du jetzt Profi geworden bist?
Das wird sicher noch ein bisschen dauern, weil so wahnsinnig viele Videoprojekte mache ich ja jetzt nicht pro. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag irgendwie was schneide. Bin ja kein YouTuber, da wäre das wahrscheinlich dann anders, wenn man da so. Für die Leute ist es, glaube ich, absolut essentiell, sowas zu haben. Wenn das dein Leben ist oder wenn du jetzt irgendwie TikToker oder sowas bist und jeden Tag Videozeugs produzierst, und wenn es auch nur kurze Sachen sind und du da aber irgendwie was schneiden musst, also eine Videoschnittsoftware quasi jeden Tag mindestens mal ein Klick deines Tages eine Videoschnittsoftware ist, dann sind die 100 Euro mit Sicherheit gut investiert. Absolut.
Auf jeden Fall. Wenn du die Software nutzt, wenn nicht, brauchst du halt irgendwie ein Avid Keyboard oder was gibt es auch für Final Cut oder so?
Es gibt mit Sicherheit so Tastaturen für Final Cut. Habe ich jetzt nicht recherchiert, weil ich im Moment kein Final Cut benutze. Aber ja, also du kriegst sowas für jeden, für jede dieser Profi-Schnittlösungen, sag ich mal. Final Cut ist ja jahrelang auch in Hollywood eingesetzt worden, ist jetzt so ein bisschen out of favor gefallen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Hollywood jemand einen Spielfilm schneidet, ohne dafür entsprechend Hardware auf dem Tisch stehen zu haben.
Loopdeck CT für 419 Euro.
Ja, siehst du, genau, das ist so, ja genau, das hatte ich mir tatsächlich sogar mal, jetzt wo du sagst, Loopdeck, jetzt fällt es mir wieder ein, das hatte ich mir sogar mal angeguckt. Das ist schon das mit dem Display drin, ne?
Mhm.
Ja. Ja, bei 419 Euro, das ist halt gleich, ja, also der Basispreis sind eigentlich nur 100 Euro mehr, weiß ich jetzt nicht, ob du für 100 Euro auf eBay ein Loopdeck CT schießen wirst, vermutlich nicht, kannst ja mal versuchen und hier berichten, wenn es klappt.
Nein. Nee, ich benutze es ja eh nicht.
Das Lustige also ist, du benutzt es eh nicht, aber du hast eine Final Cut Lizenz.
Ja, ich habe die gekauft vor, weiß ich nicht, als wir mit dem Schiff mal unterwegs waren vor 10 Jahren oder was, und ich den Mac neu gekauft habe. Und da habe ich gesagt, so jetzt dann Mac all in und habe mir Final Cut gekauft.
Und das ist lustig, das, ja. Als ich meinen Mac neu gekauft habe, habe ich damals Lightroom und Photoshop dazu gekauft. Irgendwas kauft man sich immer dazu, wenn man einen neuen Rechner kauft. Das stimmt schon.
Genau. Ja. Deswegen kaufe ich jetzt auch keinen neuen Rechner.
Okay. Gut. Mach noch eine Kapitelmarke. Ich möchte mich einer Empfehlung von Herrn Olmar anschließen. Der hat auf seinem iPhone-Blog vor ein paar Tagen ein Spiel, oder ich weiß gar nicht, ob man wirklich Spiel sagen würde, also ein kleines Rätselding gepickt, und zwar Loco Looper. Du musst Eisenbahnschienen verlegen, es ist ein iPhone-Spiel, Eisenbahnschienen verlegen, und du kriegst ein Set von von Schienen hingelegt, irgendwie so, was weiß ich, Kurve, die 90 Grad abknickt oder Kreuzung oder T-förmige Kreuzung oder eine Gerade, also so ein bisschen wie so eine Modelleisenbahn, aber die sind immer alle Quadrat, also die passen immer alle in ein Quadrat, die Felder, auf die du verlegst, sind immer quadratisch und dann hast du so eine kleine Mini-Welt vor dir, so ein, was weiß ich, 10x10 Felder oder so, da stehen noch ein paar Bäume und ein Haus und da ist noch ein Fluss oder eine Brücke oder irgendwas. Ach genau, Brücken gibt es zum Beispiel auch als Teil und sowas. Und dann musst du einen Loop legen, also das heißt Loco-Looper, also die Lokomotive soll in einem Loop fahren. Und du musst exakt alle Teile verbrauchen. Also es darf nicht ein Teil übrig bleiben und es darf nicht am Ende kein Loop sein oder irgendwo was rausgucken an der Seite, wo nicht lang gefahren werden kann oder so. Es muss immer genau aufgehen. Und am Anfang ist es natürlich simpel, da kriegst du dann irgendwie, was weiß ich, 6 Teile und dann machst du halt einen so einen Kreis und dann, also, was weiß ich, 4 Kurven oben, 4 Kurven unten, 2 Geraden dazu, fertig. Oder 2 Kurven oben, 2 unten und 2 Geraden und dann ist das Ding mit 6 Teilen ein Kreis. Ist dann easy, so als Einstiegslevel. Aber dann werden die so nach und nach schwerer und es ist nie richtig schwer, aber es ist halt sehr, sehr süß, sehr, sehr nett anzugucken und es spielt sich so weg. Also du verlegst dann hier mal eine Schiene und immer wenn du fertig bist mit Schienen, dann kommt so ein kleiner Zug und fährt im Kreis und dann kannst du da noch so dreidimensional drumrum fahren mit der Kamera und ihm so ein bisschen beim Kreisfahren zugucken. Und es sieht alles so albern Comic-Grafik-artig aus, aber irgendwie sehr, sehr hübsch, ist sehr poliertes Spiel. Und man verlegt da halt so seine Schienen und manchmal jetzt in den schwereren Leveln hat man dann schon so, dass man denkt, hä? Wie soll das jetzt, dann habe ich da keinen Platz mehr und dann muss ich da noch und ich habe aber noch 2 Kreuzungen, wo sollen die denn hin und dann muss man das alles nochmal abreißen und nochmal umbauen, weil man gemerkt hat, dass mit den Kreuzungen ist anders gedacht, die kommen da in die Mitte und nicht außen an den Rand und dann baut man es nochmal neu und dann wird es irgendwann was. Und manche guckt man einfach nur so an und man kann mit dem Finger so durchwischen, einfach so eine Linie quasi in die Landschaft pinseln und er nimmt dann einfach immer die passenden Steine und zeichnet quasi die Strecke deinem Finger hinterher. Und erst wenn du was Komplexeres machen willst, wie das, da soll keine Gerade sein, sondern da soll eine T-Kreuzung rein, weil da will ich später nochmal hin, dann kannst du das nochmal austauschen, aber du kannst erstmal so losmalen. Und manche Level, da schwingt man einfach seinen Finger so einmal über die Karte drüber und dann malt er dem nach und zack, und dann sagt das Spiel, oh, fertig, wunderbar, du hast ihn gekriegt. Und du denkst dir, okay, das war nur so als erster Versuch gedacht, um mal was hinzulegen und dann ist das Spiel gleich zufrieden. Das ist dann sehr befriedigend, wenn das passiert. Und ansonsten ist es einfach so ein casual, kleines Wegspiel-Spiel, was ich sehr nett fand. Und mal wieder, wenn der Herr Olmer sowas blockt, zack, gibt man sofort Geld aus.
Was kostet es?
Ich weiß nicht, 4 Euro oder so. 3,99.
Das geht ja.
Ja, sitzt das Loch in der Tasche nicht zu tief dahinter.
Ja, ich habe das WLAN hier im Keller kaputt gemacht, weil mein irgendwie AirPod Express der Lüfter kaputt ist und das einfach einen riesen Lärm macht. Und ich habe jetzt einen neuen Access Point, heißt es glaube ich, bestellt, der hier jetzt Internet machen soll im Keller für Handy. Aber ich habe ihn noch nicht eingerichtet. Ich habe ihn angeschlossen, aber ja, dann ging die Sendung los. Deswegen kann ich es jetzt nicht runterladen, weil ich kein Netz habe hier unten.
Verdammt. Na gut, das kannst du ja dann nachholen.
Ja, deswegen war es auch gut, dass das Kind eben so laut geschrien hat, dass meine Frau mir nicht schreiben musste, sondern ich es so gehört habe.
Sehr gut.
Vom ersten Stock in den Keller.
Ja, das Kind, das können Kinder, ne? Die können laut, wenn sie wollen.
Ja.
Genau. Machen wir noch eine Kapitelmarke.
Diese Woche gibt's keinen Jazzwitz. Trotzdem erklären wir Witze.
Aber nicht ich.
Vielleicht sollten wir mal nächste Woche Jazzwitz erklären machen, oder?
So komplex sind die nicht.
Ja, die letzte Woche war ja auch nicht komplex. Wir hatten letzte Woche ja den von Chris Pratt. Stefan, hast du die Sendung schon gehört? Hast du den Witz gehört? Hast du ihn verstanden?
Nee. Also ja, doch, ich habe dann später noch, ich habe noch kurz nachrecherchiert irgendwie, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte euch eigentlich einen Kommentar schreiben und ja, ich war halt unterwegs und wie üblich.
Ist nicht so schlimm, Willems hat das übernommen und hat mir Nachrichten geschickt. Ah. Und ich habe tatsächlich auch das Video, als ich den Artikel gemacht habe, noch bevor der Willems geschrieben hat, also bevor die Sendung überhaupt raus war, habe ich den Artikel fertig, also Christoph hat den Artikel fertig gemacht, aber ich habe noch ein paar Links reingemacht und habe den Witz verlinkt. Und da habe ich ein längeres Video gefunden auf TikTok oder beziehungsweise Instagram, hatte ich immer nur diesen Ausschnitt, nur wo er den deutschen Teil von dem Witz erzählt, aus dieser Conan-Show. Und dann habe ich aber auf YouTube die längere Fassung verlinkt in vernünftiger Qualität, wo er dann der ganze Auftritt von ihm bei Conan. Und da erklärt er dann im Nachgang, und den Teil hatte ich noch nicht gesehen, als wir in der Sendung darüber sprachen, erzählt er den Witz nochmal auf Englisch. Und dann kann er das ja durchaus, weil ich hatte ja noch so gescherzt, sollte nicht ein Schauspieler in der Lage sein, eine Story so zu erzählen, dass die Pointe rüberkommt. Das kann er dann ja natürlich doch, wenn es in seiner Muttersprache stattfindet. Und dann geht's wohl, und das war dann der Vorschlag von Willems, dass es vielleicht auf so einen Namen wie Schweinsteiger oder sowas rausläuft. Und die Betonung dieses letzten Satzes, aber du hast einen Sau gefickt oder so, sagt er ja am Schluss. Die Betonung da muss offensichtlich eine Frage sein, so dass der ist so ein bisschen empört am Schluss, so nach dem Motto, das habe ich alles gebaut und nennen die mich jetzt den Mauerbauer? Nein, machen sie nicht. Und das habe ich gebaut und nennen sie mich jetzt den Kirchenbauer? Nein, machst du nicht. Aber da fickst du einmal eine Sau. So ungefähr. Und
Dann ist man der Schweinbesteiger oder was?
Dann ist man der Schweinsteiger oder wie auch immer er dann heißt, ist für den Witz ja im Endeffekt egal, aber diese anderen Sachen macht er dauernd und das ist wirklich beeindruckend und er wird dann nicht danach benannt. Aber wenn du dir einmal sowas erlaubst, dann das war jetzt mein Teil mit Witz erklären. Also vielleicht der Name Schweinsteiger oder ich weiß nicht, auf welchen Namen es rausläuft, das wäre halt ein passender, der ja weltweit bekannt ist. Könnte es rauslaufen, aber es ist für den Witz dann auch unerheblich. Und als er den auf Englisch erzählt hat mit dieser Betonung, war mir dann klar, wo die Stelle zum Lachen ist. Aber auf Deutsch, ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe den irgendwie dreimal auf Instagram gesehen, ich habe ihn nicht verstanden. Und dann habe ich dieses Transkript hier in der Sendung dem Christoph vorgelesen und wir haben uns ja auch mehr oder weniger fragend angeguckt.
War nicht zu kapieren, ja.
Durch die Leitung und es ist am Ende nur Betonung. Es ist wirklich faszinierend. Ja, so viel dazu. Die Sektion Witze erklären bringen wir, glaube ich, nicht nochmal zurück. Meinst du nicht?
Also ich fand's grandios. Ich habe mich, also ich hatte nur das Mikro stumm, sonst hätte ich mich schallend. Also mindestens.
Nichts, alles gut. Mach weiter.
Großes kündigt sich an.
Oha. Ist das so?
Unsere Geschätzten.
Hat es sich.
Hat sich das nicht schon? Hat sich schon ereignet, wir sind zu spät. Herzlich willkommen im Sneakpot.
So sind wir.
Unsere lieben Kollegen vom Nerdtalk sind 15 Jahre geworden. Am 20. Juni ist die erste Sendung erschienen, 2007. Wir haben noch 3 Monate, 4 Monate. Jetzt kann ich nicht mehr Kopf rechnen.
November.
Gerade die. Ich muss gerade einen Fail hier offenbaren. Ich habe was vorbereitet dazu und habe gerade versucht, schnell das Google Doc aufzumachen auf meinem Handy und habe dummerweise so Tasten, wo ich schnell jemanden anrufen kann, nur mit einem Klick. Jetzt habe ich gerade bei meinen Schwiegereltern angerufen und wir haben 23.20 Uhr. Shit. Und es hat auch geklingelt. Ich hoffe, er ruft mich jetzt nicht gleich zurück.
Ja, nee, alles in Ordnung. Nee, ich hab.
Super. Na gut, nee, mach weiter, Stefan. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es läuft ja wieder hier.
Ja, also herzlichen Glückwunsch, liebe Nerdtalk-Kollegen. 15 Jahre.
15 Jahre. 2007 haben wir ja der Nerdtalk angefangen.
Wir haben auch angefangen.
Ja. Sonst ist in dem Jahr nichts.
Die Onsets waren schon passiert, früher, oder? Die waren schon ein Jahr früher.
Die waren schon früher.
Ja. Nee, sonst ist wirklich nichts passiert.
Aber 2007. Es ist schon spannend, wenn du jemandem erzählst, so, ja, ich mache einen Podcast. Ach, du hast jetzt auch einen Podcast, so. Ja, seit 2007, seit 730 Sendungen. Was?
Streichen Sie das auch?
Jede Woche. So. Nee, wir haben Podcast gemacht, bevor es cool war.
Als Podcast noch in kleinen finnischen Clubs aufgenommen wurden. Ja, genau.
Nichts. Ja, bei den Kollegen vom Nerdtalk, also wir haben uns überlegt, was machen wir denn? Singen wir ein Lied? Nein, also.
Ja, wir haben so lange überlegt, dass wir jetzt zu spät sind damit, aber was lange wird.
Eigentlich wollten wir Bollywood-Lied singen, aber ihr wart nicht zu begeistern.
Nee.
Schade.
Aber es gibt ja beim Nerd Talk dieses große Problem der ersten Sendung, die versehentlich nach diversen Schwierigkeiten gelöscht und verschollen sind. Mhm. Und da hatten wir uns
überlegt. Ist aber auch so ein schöner Mythos, oder? So,
das ist super, wenn das immer wieder auftaucht.
Dann strickt man so einen Mythos darum.
Ja. So, ja. Es gibt nicht, und jetzt habe ich neulich irgendwo gelesen, hat wieder irgendjemand geschrieben, so, es kann sein, dass ich vielleicht auf irgendeiner Festplatte noch zwei alte Sendungen von euch rumgammeln habe. Lass mich mal gucken. Und das ist super. Also, wenn da die Hörer irgendwo dann doch noch so eine alte Sendung ausgraben können, schon cool.
Ja. Oder so Internet-Archive oder so, wahrscheinlich auch schon, hat das wahrscheinlich auch schon versucht worden, nehme ich an.
Ja, bestimmt. Also das ist ja so.
Ja,
das
oder. Erste. Oder eben der Sneakpot zur Hilfe kommt und das Ganze nachstellt.
Jetzt wird's furchtbar.
Jetzt ist es schlimm. Und zwar, wir nehmen da jetzt noch eine zweite Spezialität des Nerd Talks auf, wo wir nicht für berühmt sind, wie man an Bob und mir vorhin auch wieder gesehen hat, nämlich sich kurz zu fassen. Ihr habt ja diese wunderbare Kategorie, in der man nur kurz Zeit hat, über einen Film zu reden. Und das greifen wir mal auf für eure ersten 10 Headliner-Filme oder ja, so richtige Headliner habt ihr ja nicht, gell? So, aber wir haben die einfach als Headliner definiert.
Genau. Sprechen zumindest jetzt kurz nochmal drüber. Ich habe auch einen Timer und vielleicht sogar das richtige Abschlussgeräusch, wenn die Minute rum ist.
Ach, wir machen doch keine Minute zu jedem Film, oder? Um Gottes Willen.
Ja, mal gucken.
Mach mal eine halbe Minute.
Eine halbe Minute. Du meinst, das wird sonst zu lang?
Das wird viel zu lang.
Okay. Speed-mäßig.
Ich würde eher sagen 15 Sekunden. Genau. Also, erste
Ultra
Folge.
Ultra-Speed-Round.
Erste Folge, Hostel 2, also Torture-Porn. Viel mehr muss man zum Inhalt nicht sagen.
Auf die Bob, Plätze, fertig, los.
Wie fandest du es, Bob?
Habe ich nicht gesehen, aber war bestimmt ordentliches Gefolter drin.
Ja.
Haben wir den gesehen, halt. Der Sneak?
Nee,
ich kann mich nur an Saw, das ist ja so ähnlich, oder? Ist das nicht so gleich?
Ich glaube, ich habe mal den ersten Hostel teilweise, aber ich hatte dann keinen Bock mehr. Sehr gut. Stirb langsam 4.0. Ja, übliches Stirb langsam halt, Weihnachtsfilm. Bob, du kannst was zu Stirb langsam sagen. Sprich.
Ja, da ist der Mac drin.
Ist es nicht der schlechteste? Stirb langsam 4 ist der, den man gar nicht mag, oder?
Ich glaube, 5 ist
der noch mit dem
schlechter.
Kristallschädel? Dritte Folge, Black Snake Moan. Haben wir auch in der Sneak gesehen. Christina Ricci irgendwie ist, glaube ich, sexsüchtig, wird in der Hütte gefangen gehalten von
diesem Schauspieler. Haben wir das in der Sneak gesehen?
Das haben wir in der Sneak gesehen, ja.
Streite ich ab, dass wir die gesehen haben.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Nee, war so sehr übersexualisiert und so. Ich fand es, glaube ich, ganz gut, aber irgendwie auch...
War wahrscheinlich kurz bevor wir mit dem
Zeit ist vorbei, Stefan.
Ja,
Zeit
ich muss
ist vorbei.
Trotzdem, man darf weiterreden. Doch, das darf man.
Okay, was darf man was?
Ich glaube, das war halt bevor wir hier angefangen haben, die Sendung zu. Ja, klar.
Ja, genau.
Wenn das
davor. Ja, logisch.
War das kurz bevor, vielleicht waren wir da schon in Planung oder Überlegung. Jedenfalls haben wir da keine Sendung zugemacht und deswegen kann ich mich da auf keinen Fall dran erinnern.
Deswegen gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben.
Ja.
2:37, australisch Suizid Highschool, irgendwie sowas. Weiß irgendjemand was von euch darüber?
Schnelle Ente steht hier in unserem
schnell.
Dokument.
Ja, ich jetzt weiß auch nicht. Die Ente soll hoffentlich schnell quaken. Wir haben es nicht gesehen. Super. Sehr gut. Harry Potter und der Orden des Phönix. Das Problem ist, ich schmeiß diese Harry Potter Filme alle durcheinander. Es hat irgendeiner von diesen mittleren, wo er so halb alt ist und so Coming of Age Probleme hat.
Ich habe den ersten und den zweiten gesehen. Ich kann mich an gar nichts erinnern.
Ich glaube, ich bin auch irgendwie nach 2 ausgestiegen oder so.
Eieiei.
Die Hilfe vom ersten gesehen.
Aber immerhin.
Next. Ja, next ist das Thema Nick Cage in dem, was Nick Cage halt tut. Ich glaube, einer von euch hat es sogar gesehen, oder? Aber ist auch egal, wir können auch über irgendeinen anderen Nick Cage-Film sprechen, weil sind eh alle gleich. Schlecht, also, oder? Nick Cage geht
immer an diesen College-Humor-Sketch mit Nick Cages Agent, den kann man noch mal
sehen. Ja, genau.
Oh, ja.
Einfach so, ja, ist fantastisch. 28 Weeks Later. Oder die Simpsons, wir können über beides reden. Wir haben beides sogar gesehen. Ist 28 Weeks Later, ist das der von Danny Boyle? Ich glaube, einer ist von Danny Boy, gell? Also auf jeden Fall Zombies. Also
28 Weeks ist
war das nicht
zweite.
In London oder war das der erste?
Ich weiß es nicht, aber ich fand ihn, glaube ich, gar nicht so schlecht. Rennende Zombies auf jeden Fall. Transformers.
Ist nicht von Danny Boy. Ja.
Transformers.
Megan Fox.
Große mit Scheiße. Und
da waren wir uns doch im Vorgespräch einig, haben wir alle genug von gesehen, so Viertelstunde oder so.
10 Minuten. Ja, genau. Reicht. Transformers ist so einfach Großmannssucht. Schrecklich. Ich finde Transformers schrecklich. Evan Almighty. Auch hier wieder, hier, sag mir Bob, wie heißt der Schwarze? Ich kann mir es nicht merken.
Morgan Freeman.
Ja, den habe ich ganz gut in Erinnerung. Ja. Vielleicht ist er auch gar nicht so gut wie.
Ja, kann sein, dass er nicht so gut gealtert ist.
Ist das ein Stress hier? Also.
Nummer 10, Nocnoy Dozor. Wetter der Nacht. Heutzutage, also russischer Film, so ein bisschen Mystery-Action. Ich fand es richtig gut damals. Ich weiß nicht, wie der gealtert ist. Wird interessieren.
Der Trailer war auch damals mega. Wir haben den Trailer, glaube ich, 20 oder 30 Mal in der Sneak gesehen.
Ja.
Man war super. So richtig angefixt und ich weiß, dass ich mich total gefreut habe, damals den zu sehen. Und ich habe jetzt entdeckt, dass er auf irgendeinem von diesen Streaming-Portalen läuft, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob er wirklich so gut gealtert ist oder nicht.
Krieg mal raus. Ich glaube, den würde ich gerne mal wieder schauen. Das ist der einzige von den 10 Filmen, die ich gerne mal wieder schauen würde, glaube ich. Ja.
Also dieses Speedrun, das ist nichts für mich. Ich bin schweißgebadet. Mir läuft aus allen Poren. In alle Ritzen.
Das waren die ersten 10 Folgen vom Nerd Talk. Jetzt habt ihr sie wieder. Viel Spaß damit.
In sehr kurz. Ja,
genau. Kannst du jetzt auseinanderschneiden und dann so 10 kleine Häppchen, die jeweils irgendwie so 15 Kilobyte groß sind in MP3 und dann auf
Wie schnell kam jetzt immer die Ente? Waren das 15 Sekunden oder 30 oder?
Zwischen 15 und 20 hast du dann irgendwie
Ach, du hast irgendwann gedrückt, verstehe.
Nein. Ich habe immer dreimal gedrückt. Ich habe es dann am Schluss ein bisschen hochgedreht, weil ich es die ersten paar Male zu schnell fand.
Ich fand es am Anfang genau richtig.
Aber so kurz und schnell, knackig auf dem Po, ist nicht so.
Ist super. Ist nicht so unser Ding, aber es ist auch mal cool.
Ja.
Lieber Nerd Talk, ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Wir haben großen Spaß mit euch und wir freuen uns auch, wenn ihr zu uns in die Sendung kommt, vielleicht mal wieder.
Oh ja, wir müssen den Sommer planen.
Happy Birthday. Genau.
Happy Birthday. Auf die nächsten so und so viel Folgen.
15.
Und Jahre.
Jahre.
15 Jahre.
Stell dir mal vor, dann gibt es 30 Jahre die Sendung schon.
Es wird passieren.
Ja. Da bin ich auch schon 60. Naja, gut, das ist ein anderes Thema.
Noch ein kurzer Nachtrag. Disney Plus ist es, wo Nocnoy Dozor im Moment in der Flashback inklusive ist.
Sehr gut, schau ich mir an.
Ich schlage das dann mal für nächste Woche vor, damit wir dann in den Ruhe sprechen können.
Das hatten wir doch auch mal, dass irgendjemand einen Film hier besprochen hat und das war irgendwie die so und so viel Tage von Sodom. Und das war so ein 70er Jahre ganz, ganz schrecklicher Film. Und oder war da nicht mehr? Ich glaube, da war was. Naja.
Kann schon sein.
Ganz dunkel habe ich da Erinnerungen, aber nichts Präzises.
Ja. Ist das jetzt schon eine Überleitung zum nächsten Dings, oder?
Du meinst die 7 Tage von Sodom. Der Bob war in Nürnberg unterwegs. Ich weiß nicht, wie du da die Überleitung hinkriegen willst.
Ah, nee, schade. Ich dachte, wir hätten. Okay.
Bob, also, wie war es in Sodom?
7 Tage. Ich hatte Sodom. Ja vorhin schon. Das war ja vorhin das Thema. Hier, Year One. Da sind sie auch in Sodom. 7 Tage in Sodom. Also, Boss.
Da war ich nicht da.
Wie war es in Gomorra?
Gegenüber von meinem Hotel war das A&O-Hostel und da konnte man immer, wenn die ihre Vorhänge nicht zu hatten, konnte man da so ein bisschen in die Zimmer gucken, weil die bei uns auch, weil wir unsere Vorhänge auch nicht zu hatten.
Das klingt
da doch, ist
gegenüber von meinem Hotel hauste der Pöbel.
Das wollte ich so nicht gesagt haben.
Wieso wart ihr denn im Hotel? Seid ihr nicht hier mit dem Camper immer unterwegs? Ihr habt doch den Bulli noch, oder? Warum fahrt ihr nicht da?
Ja, nee. Weil es auch 38, 39 Grad hatte an dem Wochenende.
Furchtbar, ja.
Und das möchtest du nicht. Also nee, es war jetzt nicht, war nicht diese Art von Reise. Wir wollten jetzt so Städtereise machen, wollten Hotel, Frühstücksbuffet und ja, Hotel mit Pool. Also wir wollten uns mal gut gehen lassen. Dann haben wir mal Städtereise gemacht, haben uns Nürnberg angeschaut. Ich war nämlich noch nie länger in Nürnberg oder eigentlich sogar, glaube ich, noch gar nie so richtig. Zu vielen Städten, ich bin ja früher viel so für Büro, Außendienst, Krams rumgefahren und war eigentlich irgendwie in jeder Ecke von Deutschland entweder privat oder beruflich schon mal so gewesen. Aber tatsächlich war das Frankenland so, also bis auf Würzburg und Schweinfurt, alles, was dahinter liegt, so war so ein bisschen ein blinder Fleck, wo ich noch nie so richtig gewesen bin. In Weiden in der Oberpfalz habe ich mein Auto geholt und da hatte ich auch mal Kunden. Aber da drüber, so wo es Frankenland eigentlich ist, war ich noch nie. Und meine Frau hat da in der Gegend studiert früher. Die hat da positive Erinnerungen und sagte, wir müssen da mal hin, da ist schön und da gibt es außerdem ganz viel Bier. Und dann haben wir uns ja jetzt mal dieses verlängerte Wochenende, von letzte Woche gab es ja den Feiertag mit der Möglichkeit, da einen Brückentag zu machen, sind wir da hingeeiert. Und ja, Nürnberg ist schön. Und wir waren auch einmal in Bamberg und Bamberg ist ja wirklich unfassbar schön. War ich schon mal in Bamberg?
Ja, habe ich leider nicht so wahnsinnig gute Erinnerungen, aber ist schön, ja, hast du recht.
Also die ganze Innenstadt ist ja irgendwie, weiß nicht, UNESCO-Weltkulturerbe oder so. Und das muss im Krieg einfach irgendwie verschont worden sein. Und ich weiß nicht genau, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber da sind einfach so viele alte Gebäude in fantastischem Zustand aneinander. Ganz wenig Unterbrechungen mit so diesen klassischen Bausünden, die dann immer so dazwischen stehen. Ist da einfach sehr wenig.
Da habe ich die Tage mit einem gesprochen über Frankfurt und über Zerstörung in Frankfurt, wo ich dann auch so gesagt habe, ja, oder Innenstadt, ja, war ja alles zerstört. Der so, ja, nee, aber da sind doch diese ganzen alten Gebäude, so der Römer und so. Ich so, ja, ist alles Disneyland. Es hat alles neu aufgebaut. Nee, aber ich glaube, in Bamberg ist tatsächlich alte Bausubstanz.
Ja, auch in Nürnberg stand ich vor so ein paar Teilen der Stadtmauer. Und da hängen dann so Plaketten dran und du schaust halt so hoch und es ist so ein altes Türmchen da in der Stadtmauer und dann steht halt irgendwie, ja, ist hier errichtet worden, 1400 hast du nicht gesehen und 1500 sowieso zum Geschützturm ausgebaut, 1945 ausgebombt, danach wieder aufgebaut. Und denkst du so, ah, okay, ist alles falsch. Das ist nicht wirklich, ist nicht wirklich die Stadtmauer, die ich da sehe, sondern es ist irgendwie 1952er Nachbauten. Aber gut, ja, genau. Trotzdem, es sieht einfach schön aus und in Bamberg habe ich jetzt nicht auf jedes einzelne Haus geschaut. Aber Nürnberg und Bamberg sind mit dem Auto vielleicht so 30, 40 Minuten auseinander. Also das funktionierte so als Tagesausflug ganz gut. Und war eine schöne Reise. Also war jetzt natürlich unfassbar heiß. Insofern war es gut, dass das Hotel Klimaanlage hatte und dass es irgendwie so einen kleinen, so einen Spa-Bereich mit so einem Mini-Pool hatte, wo man dann nochmal ein bisschen sich abkühlen gehen konnte. Ich kann nächste Woche vielleicht mal über meine bisherigen Testungen von Apple Fitness Plus berichten. Das machen wir jetzt diese Woche nicht mehr. Das habe ich auch in dem Hotel ausprobiert, weil da konnte ich dann so diese ganzen Fitnessgeräte, die da in diesem Spa, Fitness, Gym, Dingsbums, was so Hotels immer haben, konnte ich da noch mit benutzen und ein bisschen mit Apple Fitness Plus kombinieren. Aber nee, Nürnberg kann ich empfehlen. Die besseren Restaurants da haben dann auch immer gleich irgendwie so ihre lokale Brauerei mit dran oder ich habe dann auch, glaube ich, auf Instagram gepostet, so ein Bier-Tasting gleich mal vorm Essen gemacht bei 38 Grad, so eine sehr gute Idee.
Ganz schön.
Gleich erstmal knülle, bevor das Essen auf dem Tisch steht. Mit den Kids ging es einigermaßen, weil die Stadt ist halt nicht so, also der Stadtkern, sag mal, der Altstadtkern, was du so sehen willst, ist nicht so wahnsinnig groß. Da oben haben sie dann noch die Burg und dann gibt's natürlich geschichtsträchtig, wenn man so in der deutschen Geschichte zurückgeht, diese große Kongresshalle, die sich Hitler dahin bauen wollte, nicht ganz fertig gekriegt hat. Und diesen Vorplatz, wo er da seine Aufmärsche hat abhalten lassen und so. Sein NSDAP-Reichsparteitagsgelände. Das kann man sich da mal anschauen. Da gibt's auch eine Ausstellung, die haben wir uns jetzt nicht angetan mit den Kiddies. Weil es, glaube ich, möchtest du zwei- oder fünfjährige nicht durchschleifen, nur damit du da ein bisschen Kultur für dich bekommst, langweil die sich ja zu Tode. Aber so von außen mal rumlaufen, das ist dann halt schon immer so diese Monumentalbauten, das ist schon sehr beeindruckend. Genau, und dann ist ein wahnsinniger Zufall passiert. Da fahre ich einmal in meinem Leben nach Nürnberg, wo ich noch nie vorher war, und suche mir dieses Wochenende und dieses Hotel aus. Und am letzten Tag beim kurz vorm Checkout bin ich gerade in der Tiefgarage und lade den Kinderwagen und den restlichen Krempel, den ich aus dem Hotelzimmer rausgetragen habe, in mein Auto rein. Und im Nachbarparklücke steht ein weiteres Auto mit Darmstädter Kennzeichen. Und da sind auch gerade Familienmitglieder dabei, irgendwas reinzuladen. Und plötzlich kommt der Herr aus dem Auto raus, dreht sich um, guckt mich an und sagt, Robert, was machst denn du hier? Und da war es ein Arbeitskollege, der normalerweise im Büro zwei Türen weiter sitzt.
Sehr gut.
Der hat sich völlig ohne dass wir vorher drüber geredet hatten oder auch nur irgendwelche Andeutungen oder irgendwas davon wussten, hat er sich mit seiner Family, auch, die haben auch zwei Kinder, ungefähr gleiche Alter wie unsere, hat er sich dafür entschieden, auch nach Nürnberg zu fahren, wo er genauso wie ich keinerlei familiäre Verbindungen oder irgendwas, der wollte auch nur mal Nürnberg angucken. Und ich meine, wie viele Leute entscheiden sich, die ihr kennt, so im Jahr einmal dazu, mal Nürnberg anzugucken, dahin zu fahren, ausgerechnet dieses Wochenende zu wählen, ausgerechnet das gleiche Hotel zu wählen, ein Arbeitskollege zu sein, der zwei Türen weiter im Büro neben mir sitzt und dann wohnen wir im selben Hotel, frühstücken im selben Frühstücksraum und sehen uns die ganze Zeit nicht und treffen uns am letzten Tag. Und dann denkt man sich, na, wenn wir das gewusst hätten, wir hätten, glaube ich, die Kinder im selben Alter prima miteinander vergesellschaften können und hätten schöne Zeiten an der Hotelbar verbringen können. Während die Kinder sich irgendwo in diesem komischen Kinderunterhaltungsraum da vergnügen, den wir auch viel zu spät entdeckt haben. Die Chance haben wir leider vertan. Aber der Zufall war wirklich fantastisch. Und als wir dann am nächsten Joe Fix in der Firma, in der Gruppe, von diesem Begegnung erzählt haben, haben auch alle, glaube ich, sehr gelacht, weil sie auch dachten so, was, ihr fahrt in den gleichen Urlaub und wisst nichts davon. Sehr lustig.
Mein Bruder ist jetzt am vergangenen Wochenende fast das Gleiche passiert. Die waren auf der Wasserkuppe, nee, das ist die Rhön, gell? Ja. Irgendwo ja, in der Rhön. Zelten auf irgendeinem, nicht Zelten, die haben jetzt so einen Campingwagen, wie heißt das, Wohnanhänger. Und standen da auf dem Platz und neben denen im Zelt war auch ein Arbeitskollege von ihm.
Die Welt ist einfach auf.
Unabgesprochen. Ist der ist ja, aus einer anderen Abteilung.
Kommt immer wieder
vor. Aber ja, direkt. So.
Aber das passiert einem doch immer wieder, oder? Dass man irgendwo im Urlaub fern ist und dann
trifft man jemanden. Genau, plötzlich trifft man jemanden aus der Heimat, den man schon ganz lange nicht mehr gesehen hat.
Ja. Ich war in der Schule, also irgendwie als ich noch in der Schule war. So
10 Milliarden Leuten oder so?
In der Grundschule war ich mit meinen Eltern irgendwo in Bergen und da sind wir durch eine, ich glaube, das war da bei Oberstdorf, und da sind wir durch eine Klamm, die Breitachklamm heißt, ja, ich glaube, das ist im Kleinwalstertal. Und in der Klamm haben wir halt eine Klassenkameradin von mir getroffen.
Also. Gut, die ist aber auch, die Breitachklamm ist aber auch ein Tourismusmagnet, ja, also jeder, der da in der Ecke total ist, der rennt da hin und rennt da durch.
Aber dass man halt so an diesem Tag, in dieser Stunde genau da unten in dieser Klamm ist, das ist schon erstaunlich. Aber
ja, dass der Arbeitskollege in einer zweietagigen Tiefgarage sein Auto neben meinem parkt. Also.
Ja, der ist ja vielleicht durchgekommen und hat gesagt, ach, guck mal hier in Frankfurt, da stelle ich mich daneben.
Ja, vielleicht war das so.
Ja. Ich war in Nürnberg bisher immer nur zum Sport machen irgendwie. Als ich in Roth da beim Triathlon die Staffel gemacht habe, haben wir in Nürnberg gewohnt einmal. Und dann waren, glaube ich, zwei oder drei Formationsturniere, wo wir da auch mal in Nürnberg übernachtet haben. Aber so, außer da mal irgendwo essen gehen, kenne ich von Nürnberg nichts.
Vielleicht ich habe vorhin, als du Bamberg erzählt hast, ich war, glaube ich, in Nürnberg.
Ich denke immer, man muss das Bamberg aussprechen, so komisch.
Bamberg, ja, natürlich.
Stimmt, Bamberg. Ja, so ein bisschen ordinär.
Bamberg. Und Fürth darf man ja auch nicht Fürth aussprechen, sondern
Fett.
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 meine Erfahrungen mit Bamberg sind
Fett.
Fett. Ich hab mal mit einem Freund eine Tour gemacht, eine Tramp-Tour. Da sind wir durch Bayern getrampt. Wir haben uns in Kempten getroffen und hatten so ein Schild gemalt, ein blumiges, wo drauf steht irgendwie sowas, egal wohin oder irgendwie sowas in der Art. Was die Leute echt vor Probleme. Die Leute haben da nicht mit arbeiten können, dass wir nicht sagen können, wo wir hinwollen. Wir haben immer gesagt, es ist uns egal. Wir fahren 10 Kilometer mit oder zwei oder 50, ist uns wurscht, ja, irgendwo hin. Und wollten dann eben mal gucken, wo uns der Weg so hinführt.
Wie habt ihr übernachtet?
Wir hatten Hängematten dabei und zum Teil dann eben auch Jugendherbergen, je nachdem, wo wir halt angekommen sind. Aber wir haben zum Beispiel auch in, ich glaube in Main, nee, wenn ich das jetzt verwechsel, Memmingen. Nee, wie heißt das? Das ist auch direkt neben...
Also von Kempten bis Memmingen ist nicht so wahnsinnig weit, ja, das könnte schon sein.
Genau, Memmingen, dann Oberallgäu, Ostallgäu und dann Memmingen, kann das sein? So von den Landkreisen? Ich glaube schon.
Oh, da haben nicht wir, ganz firm.
Da haben wir in einer Schonung geschlafen. Tief im dunklen Unterholz haben wir da unsere Hängematten irgendwie zwischen zwei Bäumen aufgehängt. Aber sonst haben wir, glaube ich, immer drinnen geschlafen. Und wir sind dann halt so ein bisschen durch Baden-Württemberg und dann durch Bayern. Und irgendwann sind wir dann in Bamberg gelandet. Und da haben wir nicht mehr geschafft, dass uns irgendjemand mitnimmt. Also es war wirklich furchtbar. Haben dann da den Ort mehrfach gewechselt noch und also es war unmöglich. Wir kamen aus Bamberg nicht mehr raus. Also es wollte offensichtlich keiner weg aus Bamberg. Und ich weiß noch genau, die Straße, wo wir dann im Endeffekt aufgegeben haben, entnervt. Und es war auch warm an dem Tag und es war furchtbar. Das war, glaube ich, die Straße, in der auch der Friedhof war. Und die nannte sich irgendwie sowas wie,
nicht zum bitteren Ende.
Ja, so ungefähr. So, wie nennt man das, wenn man so leidet? So Siechenstraße oder Siechenweg oder irgendwie sowas.
Gott, oh Gott.
Und wir siechten da wirklich vor uns hin und gesagt, okay, scheiß drauf. Ab hier müssen wir mit dem Zug einfach nach Hause fahren. Es hat keinen Sinn mehr. Wir kommen nicht mehr weg. Und dann haben wir versucht, eine Unterkunft zu finden, was auch gar nicht so einfach war. Und haben dann so ein eigentlich ganz nettes, altes Hotelchen gefunden, relativ innenstadtnah, weil ich glaube, in der Jugendherberge war kein Platz. Und das war so wirklich so, ja, so ein bisschen, ja, ordentlich, aber so düster, mit ganz viel Teppich und ganz viel Einrichtung, so 50er-Jahre mäßig, gell? Und da musste man sich ja anmelden, also muss man sowas ausfüllen, wer man ist. Und wir waren ja zwei Jungs und die hatten aber nur ein Formular für Ehepaare. Also wir mussten dann eben auswürfeln, wer von uns die Ehefrau ist und wer der Ehemann ist. So musste man sich da eintragen, anders ging es einfach geil. Nicht. Wo ich mir auch dachte, ja, das ist halt Franken, ne?
Ja.
Tja.
Franken, Anfang des Jahrtausends. Ungefähr nachvollziehen, vor was du in so queeren Beziehungen heutzutage stehst. Also heutzutage ja, vielleicht genau. Nicht mehr ganz so schlimm, aber so ungefähr.
Wahrscheinlich
also
doch noch genauso.
Leichte,
nicht getan. Also.
Leichter Anflug von einer Ahnung, die man da in eine kleine Ecke davon bekommen kann.
Genau.
Wo du gerade sagtest, bist nicht mehr weggekommen beim Trampen. Das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Wenn man sieht ja häufig, dass Tramper an, oder früher hat man das häufiger gesehen als heute, dass Tramper an Autobahnraststätten stehen. Und da habe ich mir genau diese Frage immer gestellt. So eine Autobahnraststätte, da bist du als Tramper dann aber auch, also ich, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich bin nie an einer Autobahnraststätte getrampt, immer nur so im dörflichen Bereich, wenn ich das mal gemacht habe. Vielleicht kommt man da sehr gut weg, aber wenn du da in so eine Situation kommen würdest, wie ihr jetzt da wart, dass du da nicht wegkommst, dann ist eine Autobahnraststätte aber auch schon eine harte Sackgasse, ne? Manchmal haben die ja nicht mal irgendwie Zufahrtsstraßen noch irgendwie, die sind dann vielleicht nur von der Autobahn zugänglich und es gibt da keinen öffentlichen Verkehrsmittel, du kannst nicht laufen. Wenn du da keinen findest, der dich mitnimmt, dann kannst du nicht sagen, ja, dann fahren wir halt Bus, so, weil da kommt kein Bus.
Ja, wir sind mit dem gleichen Freund bin ich, glaube, das war vorher, ja, das war, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher, da sind wir mal mit dem Fahrrad nach Würzburg gefahren oder in die Nähe von Würzburg und hatten dann keine Lust mehr wieder zurückzufahren, weil wir sind halt da B8 lang und es war furchtbar, also furchtbar bergig und so und haben dann einen LKW-Fahrer gefunden, der uns wieder zurückgefahren hat nach Aschaffenburg.
Mit dem halt Fahrrad.
Genau, der die Fahrräder halt hinten auf den LKW gemacht hat und so. Und das war ganz gut. Und der hat aber, wir wollten ja halt auch keine Umstände machen. Und der hat uns auf einem Parkplatz bei Aschaffenburg rausgelassen. Oder bei Goldbach. Ich glaube, den gibt's heute gar nicht mehr. Der ist heute Tunnel. Und wir dachten halt, das wäre eine super Idee. Aber das war auch, wie du es beschreibst. Das ist halt, eine Sackgasse. weil von da gab es keinen Weg, wo du mit dem Fahrrad eben dann nach Goldbach kommst oder nach Aschaffenburg kommst. Und das war zwischen uns und Goldbach, lustigerweise, da war an dieser Stelle oder in Sichtweite eins der, oder das, die Innendiskothek meiner Kindheit. So, ich war da nie, ich glaube, das nannte sich Fantasy oder Aladdins oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. War in Sichtweite, so das, wo wir nie waren, das so, da gehen die Großen hin und so, ja, wir halt nicht. Und da war aber ein Bach zwischen uns und der war gar nicht so klein, ja, also es war so, scheiße, wie kommen wir da jetzt rüber mit unseren Fahrrädern? Und da haben wir lange rumgemacht. Wir sind dann am Ende, haben wir uns halt die Schuhe ausgezogen und die Hosen und sind da halt rüber gewartet. Da waren, glaube ich, noch Scherben drin und sowas. Alles ziemlich, es war ziemlich unschön alles. Weil ich meine, klar, um so einen Autoparkplatz, da ist halt oft nicht so gastlich, gell? Aber auf die Autobahn kannst du ja nicht, gell? Das ist ja das Problem mit dem Fahrrad. Ja, war
ein ziemliches Abenteuer. Und Fahrrad macht dich jetzt für den nächsten Tramper, macht es dich halt für den nächsten Richtig. Weiterkommen.
Genau.
Tramper macht es dich halt Chance. Auch super unattraktiv, wenn du ein Fahrrad dabei hast.
Keine Chance.
Ja, da habe ich schön reinmanövriert.
Völlig.
Gut, manövrieren jetzt mein Stichwort, um die Abmoderation zum letzten Thema hinzukriegen. Der Stefan muss uns noch in einen Film für nächste Woche reinmanövrieren. Und dann können wir nächste Woche gucken, wie wir da wieder rauskommen. Was werden wir sehen und wo?
Und wie lange? Wie viele Stunden?
Du möchtest ja viel sehen, gell?
Komm, sag einfach Nordschneider so auf Disney Plus und dann sind wir durch.
Vielleicht gucke ich den echt noch zusätzlich. Können wir ja nachher nochmal sprechen, Christoph, ob wir den gucken bis
nächste Woche. Ja, ich schaue den. Ja.
Also 2 Stunden werden es. Es wird indirekt ein Film, den uns der Willems empfohlen hat. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also den Film direkt hat der Willems uns nicht empfohlen. Da steht auch noch einer aus, aber irgendwie traue ich mich da nicht ran. Scheibenkleister, jetzt habe ich... ich hab's jetzt... So, der hat mir aber einen Podcast empfohlen. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Das ist ein Filmpodcast von, ich glaube, Kabel 1 oder irgend so weiter. Und die haben da immer den Film der Woche besprochen. Und der wird aber von Henny und Max Nachtsheim gemacht.
Geil.
Henny, Henny Nachtsheim, genau. Und sein Sohn ist irgendwie Rapper, Rockstar. Ich weiß nicht, das ist nicht meine Musik.
Und auch Podcaster gewesen schon.
Ja, genau. Und die podcasten halt zusammen und es ist eine coole Stimmung, die beiden haben. Und die vorletzte Folge, die jetzt erschienen ist, schon im Februar, kann sein, dass das jetzt irgendwie aufgehört hat oder auch gar nicht mehr weitergeht, geht es um Mr. Deed von 2002. Alles, die besprechen immer nur olle Kamellen. Aber reden sie da auch viel über Adam Sandler. Und deswegen habe ich jetzt für heute einen Adam Sandler-Film rausgesucht.
Nein, warum?
Hä?
Warum?
Weil ich einen Sportfilm mal wieder sehen will. Hustle.
Der letzte.
Auf Netflix.
Der letzte Adam Sandler-Film, den ich hier euch empfohlen habe, war doch eine große Diskussion wert.
Ja.
Was war denn das?
Stimmt, ja, insofern. Ach, dieser schwarze Opal, der Diamant genannt wurde.
Ja.
Über den haben sie auch geredet, den fanden sie alle total geil.
Ja, den finden alle toll, ich verstehe es nicht. Gehasst. Ich auch. Vielleicht hätte ich ihn fertig schauen sollen. Das ist einer von wenigen Filmen, die ich abgebrochen habe, weil ich ihn so gehasst habe.
Ich hoffe, dass der jetzt hier besser ist. Ist natürlich Sportfilm. Eher nichts für dich, Christoph, fürchte ich.
Basketball, glaube ich, gell?
Genau, ja.
Ich bin gespannt.
Eine realitätsnahe Underdog-Geschichte im Basketball-Kosmos.
Okay.
Alright.
Eine der besten schauspielerischen Leistungen des Jahres. Wow.
Na gut. Ja, dann.
1:58 das Jahr, also. Und dann guckst du danach noch Notch Nerd Sau, dann
hast
du
schon fast wieder.
Oder so.
Der Film ist gespickt mit realen NBA-Stars. Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki,
Ben Foster,
kenne ich alles nicht. Charles Barkley, und so weiter und so weiter. Die anderen sind bestimmt auch alle berühmt, aber ich kenne da sonst niemanden in der Liste.
Ups,
ja, egal. Habt ihr mit Basketball mal was am Hut gehabt in eurem Leben?
Nee, oder überhaupt das nicht. Nächste Woche zu klein.
Ich war einmal bei einem Spiel vor gar nicht so langer Zeit, kurz vor Pandemie. War ich hier bei den Skyline erstmal.
Nee, ich habe wenig am Hut mit Basketball. Ich hatte früher einen Basketballkorb, als ich noch ein Kind war. Am Haus hatten wir sowas. Aber
das hätte ich immer gern gehabt, aber wir hatten nicht den Platz, dass man da.
Ja, ich überlege auch, wo wir das bei uns hier machen können, aber da gibt es bei uns nichts, wo man das hinmachen könnte, wo man nicht dauernd gegen irgendwelche Fenster wirft. Ja, oder der Ball auf der Garage liegt.
Ja, genau, sonst an die Garage montieren, das würde halt gehen, aber.
Nee, es ist bei uns nicht geeignet. Aber bei meinen Eltern war das hinterm Haus, ging das gut. Ja. Und da habe ich auch viel gespielt. Aber, also da ist halt Rasen. Also da haben wir immer nur geworfen. Also mit Tripling und sowas habe ich nie
gemacht. Das ist ja schon so ein bisschen das, was ausmacht beim Basketball, wenn du
ja,
diese geilen Dribble-Moves und sowas machen kannst.
Ja, ich habe als Jugendlicher so mit zwischen so 14 und 17 oder so, habe ich recht viel Basketball gespielt.
Ja, du hast halt auch die Figur dafür.
Mein Bruder war vollkommen besessen von Basketball. Der hat wirklich eine Zeit lang richtig ultra hart so trainiert mit so speziellen Sprungtrainingszeugs, Schuhen besonderen und keine Ahnung was. Ja,
war der Verein? Hat er im Verein gespielt?
Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube erst anfangs nicht, aber dann später, das kann ich ja nicht mehr genau sagen, aber der hatte irgendwelche Jungs gehabt, mit denen er da rumgehangen hat. Ja, aber irgendwann hat auch der aufgehört. Aber so, wenn ich einen Basketball in die Hand kriege, dann habe ich immer sofort Lust irgendwie. Oder wenn ich irgendwie am Osthafenpark an den Streetballfeldern vorbeiläufe, wo Leute spielen, denke ich mir auch immer so, warum machst du das eigentlich nicht mal wieder? Aber in dem Augenblick habe ich dann immer irgendwie einen Kinderwagen vor mir und keinen Ball dabei und dann passiert halt nichts. Und
keine Mannschaft,
genau. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich da laufe, denke ich mir so, das hat doch immer Spaß gemacht. Warum hast du damit aufgehört? So ist das. Also gucken wir Basketball. Und
ja.
Das wird jetzt hier eine Abmoderation. Das ist immer gut, wenn man das so meta, weißt du, so schon mal ankündigt.
Übrigens, hier, wisst ihr, was ähnliche Titel sind bei dem Film?
Nee,
einer davon? Year One.
Oh,
keine Ahnung warum.
What? Why? Kommt Michael Cera vor oder so? Oder Jack Black irgendwie? Weiß nicht. Wenn ich dieses Bild
nicht,
sehe.
Bei Netflix wird er nicht als ähnlicher. Naked.
Erstaunlich.
Spiel ohne Regeln.
Spiel ohne Regeln.
Wutprobe.
Daddy's Home.
Der 2.
Ganz unten in der Mitte.
Der Kaufhaus Cop 2 ist da bei mir. Meine Frau, die Spartaner und ich.
Das ist bei mir auch, ja.
Das geht aber schon in die Richtung von.
Kaufhaus Cop 2 ist drüber. Drunter ist noch Year One. Nee, bei mir werden 12 angezeigt.
Ted 2.
Der ist bei mir auch. Ted 2 und Ted.
Ted auch, ja. Daddy's Home 2.
Dann Daddy's Home 2.
Homes and Watson. Oh, doch, hier ganz unten. Ja,
siehste. Und Uncle Drew. Hm. Aber Year One passt doch da gar nicht rein. Komisch. Naja, was auch immer der...
Ähnliche Schauspieler oder so. Algorithmus, irgendwas.
Algorithmus, ja. Komische Algorithmus-Dinge. Ja.
Habt ihr auch manche Leute, die so Sachen immer den Logarithmus nennen? Uns nicht merken.
Ja, ich muss aber sagen, aus diesem Grund, jedes Mal, wenn ich Algorithmus sage, denke ich mir, oder war es doch Logarithmus? Nein, Quatsch. so ganz kurz muss ich da doch stocken. Also ist so oft schon dieses Problem aufgetreten und gehört, dass man selber ins Schwanken kommt.
Gut, bei dir im Arbeitsumfeld wird das wahrscheinlich keiner durcheinander bringen. Das sind ja alle
wohl nicht.
Alles Menschen vom
Fach. Das stimmt gar nicht so sehr. Also ich arbeite ja sehr viel mit der Fachseite, viel mehr mit der Fachseite als mit meinen eigentlichen IT-Kollegen zusammen.
Ach so, ja.
Aber
die können natürlich schon verlangen, dass du mal so einen Logarithmus programmierst.
Für die ist das, glaube ich, so ein Wort, was in deren aktiven Sprachschatz einfach nicht drin ist. Also ich habe das, die glaube ich, noch nie sagen hören. Insofern
Algorithmus
hatten sie auch
oder Logarithmus?
Noch, nee, Algorithmus. Und,
aber Logarithmus ist doch was man aus der Schule noch kennen müsste, oder?
Das ist halt, ja, aber wenn du nicht versuchst, Algorithmus zu sagen, kannst du es auch nicht verwechseln, also.
Ach so, ja, das stimmt natürlich, klar.
Ja.
Ja.
Insofern, ich kann mich nicht erinnern, dass das mir gegenüber schon mal jemand durcheinander gebracht hat. Aber gut. Wenn es passiert, werde ich in mich reinkichern, weil ich mich an diese Unterhaltung hier erinnern werde.
Ja, oder wenn du halt Leute hast, die nicht so sicher sind, dass du dann einfach Logarithmus sagst.
Das ist auch gemein.
Das ist ja auch mein Spezialität, einfach so Sachen dann falsch benutzen.
Das durch
Skandinavien, ja, nee, Holland gehört auch zu Skandinavien. Echt? So, ja klar.
Okay, aber gut. Die Leute merken sich das dann und dann ist es bei denen abgespeichert. Der Giesbert, ich glaube, der ist ein bisschen dumm. Und korrigier den Eindruck mal wieder. Das ist ein Scherz. Nee, das vor 2 Jahren, das habe ich als Scherz gemeint. Das hast du doch gemerkt, oder?
Das hast du halt nicht gemerkt. Warst nicht smart genug.
Ja, ja. Jetzt versucht er sich rauszureden. Nee, also ja, keine Ahnung. Logarithmus, Algorithmus. Wir werden sehen. Irgendein Algorithmus wird euch sicherlich die nächste Sendung auch wieder in euren Podcatcher reinspielen.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, bevor der Logarithmus die Sendung hier beendet.
Logarithmisch ansteigender Speicherverbrauch wird diese Sendung irgendwann verändern, beenden. Wenn die Festplatte voll ist, aber vorher drücken wir noch Stopp, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen uns, dass ihr Kommentare schreibt auf sneakpod.de und nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir Hustle besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Namaste.